Dieser Löwe blutet in ihn rein und dann hat er diese Tante dort, dieses Mädchen hat diese...
so eine anständige Sepsis von kriegen, aber sonst nichts.
Nee, aber dieses Mädchen hat ja diese Karte.
Ja, stimmt.
Liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus der ganzen Welt. Also zumindest, wenn Deutschland die ganze Welt ist, denn auch wieder mit am Start ist der Sandro. Hallo, Sandro.
Hallo, Steven. ja,
ich Mann, bin ist überfordert. Mann, ist das ein schleppender Anfang hier.
Ich war grad...
Mann, nach 1684 Folgen wissen alle Leute, wer wir sind, bla und blub, die erkennen das an der Stimme, die riechen das an deinem Schniepel.
Steven, ja, aber wenn Steven das so schnell zu mir gibt, hallo, Sandro, und ich weiß immer gar nicht, bin immer so unvorbereitet und dann muss ich irgendwas sagen und ich habe Filme geschaut.
Mhm. Ja. Oh, das kommt jetzt überraschend. Mensch, da haben wir ja heute richtig was zu besprechen.
Ich dachte auch, ich bringe das mal mit. Ich muss darüber reden.
Das ist erschreckend überraschender, als man glauben sollte für einen Filmpodcast. Aber gut, ich bin auch
da. Ja, wir sollten das zum Format machen. Ja, Mo, du bist
toll,
auch da.
Ja, toll, Mo, du brauchst keinem erzählen, dass du da bist. Wir haben schon 1586 Folgen gemacht. Jeder weiß, wer du bist. Brauchst du nicht mehr erzählen.
Ja.
So. Okay. So, in diesem Sinne starten wir heute mal ein bisschen anders in die Folge. Ja. Der Sandro hat sich was überlegt. Sandro, womit willst du heute starten?
Ja, also ich dachte mir so, ich habe so mit leichten Filmbezügen versehen ein Konzerterlebnis hier reingeschmuggelt, von dem ich euch ja schon berichtet habe. Und dann fiel mir just in diesem Moment ein, ich bin ja nicht der Einzige, den dies betraf, denn auch Mo hatte ein turbulentes Konzertwochenende und auch Steven war letztens mal wieder bis nach 20 Uhr wach. Und hat sich ein Konzert angeschaut. Und ich dachte mir, wenn die Sterne schon mal in dieser Konstellation stehen, dass wir über Musik reden können und uns gleich wieder die Köpfe einhauen, oder auch nicht, werden wir ja sehen, dann wäre das doch eine schöne Intro-Sektion. Und deswegen dachte ich, lasst uns doch mal über Musik reden, über unsere vergangenen Konzerterlebnisse. Und los geht's mit Steven. Siehst du jetzt, weißt du, wie das ist? Ja, siehst du, es ist
verdammt, ne? Wow.
Ja, erzähl mal.
Caught off guard hier. Ich war bei Jimmy Eat World, eine Band, die ich seit über 25 Jahren einfach nur vergöttere, vor allem für das Album Bleed American. Und es war ein Open-Air-Konzert, war ich auch sehr, sehr lange nicht mehr. Und es war ein richtiges alte Männer-Konzert, denn um 21:30 war das Ding zu Ende und ich war fast pünktlich im Bett. Also von daher alles richtig gemacht, dass ich mich getraut habe, mir eine Karte dafür zu kaufen, weil es mitten in der Woche war. Ja, also das hat jetzt keinen cineastischen Bezug, das hat für mich halt einen tief emotionalen Bezug, weil natürlich zum einen die Musik ja oft als Emo bezeichnet wird und dort viel Emotionales und auch ein bisschen so Episches dabei ist. Und das war einfach wieder sehr, sehr schön, die Jungs zu sehen. Jim Atkins ist immer noch eine Wucht auf der Bühne, ganz im Gegensatz zu den anderen vier, die irgendwie so einen Enthusiasmus von einem geschmolzenen Stahlträger an den Tag legen. Also die stehen wirklich einfach nur da und reißen ihr Ding ab. Aber es ist ja bei der Mucke auch nicht ganz so schlimm. Er gibt auf jeden Fall alles und das ist schon geil. Und ich hatte wieder sehr viel Spaß. Also ich liebe die Jungs einfach.
Ja, so soll es doch sein.
Wo haben die denn gespielt? Wenn du sagst,
Auf der Parkbühne im Clara Zetkin Park in Leipzig. Und das Lustige ist, das ist tatsächlich das einzige Headliner-Konzert von Jimmy Eat World in Deutschland, also abgesehen von ein paar Festivals, wo sie noch sind. Und das auf dieser sehr kleinen Bühne, also das war wirklich sehr, sehr heimelig dort. Da passen keine 1000 Mann, glaube ich, rein. Das war schon ziemlich cool.
Aha, krass, okay.
Da war deins aber größer, Sandro. Das sah zumindest so aus in dem Video, das du geschickt
That's
hast.
That's what she said. Jetzt kommt so ein bisschen der Filmbezug. Ich war wahrscheinlich bei der Band mit den meisten Soundtrack-Credits. Also mir würden jetzt auf Anhieb 7, The Crow natürlich, Natural Born Killers, Lost Highway, Ich glaube auch Final Destination haben sie gemacht und irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht, sogar letztens hier diese Mike Flanagan-Serie kam doch auch ein bisschen was von Nine Inch, hier House of Usher. Egal. Und wahrscheinlich vieles weiteres. Und das sind jetzt nur die die Soundtrack-Beiträge von Nine Inch Nails. Da reden wir noch gar nicht über das, was Trent Reznor als Komponist noch so gemacht hat. Also der Mann ist tief verwurzelt mit Filmen, hat ja auch eine große Freundschaft mit eben David Lynch gepflegt. David Lynch hat sich das ja auch in einigen Musikvideobeiträgen, oder war es nur eins, Mo? Ich weiß es gar nicht. Eins kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, es waren zwei. Perfect Drug und noch später was. Egal, auf jeden Fall Nine Inch Nails. Der hat von den Großen gelernt. Mit den Großen, da reiht sich auch David Bowie ein. Ich hatte euch ja noch ein Video geschickt von einem Song, den ich zu meiner Schande nicht kannte, den ich aber ziemlich cool finde und der jetzt auf meine Playlist gewandert ist.
I'm afraid
ist,
of Americans.
Genau, Afraid of Americans von David Bowie. Hat auch eine schöne Laudatio gehalten, dass er diesen Menschen noch erlebt hat und er ihn eben auch umgekehrt geprägt hat. Und das merkt man. Also Trent Reznor ist einer der letzten wirklich Art-Rock-Künstler, würde ich sagen, die das halt wirklich noch so durchziehen. Und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Wahrscheinlich viele nicht, weil Nine Inch Nails seit vielen Jahren ja sehr sphärische Sachen machen. Er machte ja eigentlich nur noch mit Atticus Ross diese Wut der frühen Jahre, ne, wo man halt komplett bis oben hin mit Kokain voll war. Die haben sie natürlich, wie die meisten Künstler, irgendwann abgestreicht. Und ich war überwältigt, wie krass er seine Legacy gefeiert hat. Das, also es waren so viele Songs aus den 90ern da drin. Und insgesamt auch einfach so ein, ich habe lange nicht mehr, vielleicht das letzte Mal noch bei Tool, dass es ähnlich so ein Musiktheater war, aber es war eher, so hatte ich es in meiner Review auch geschrieben, wie so ein surreal düsteres, nihilistisches Musiktheater in vier Akten. Und die waren auch alle ganz klar voneinander getrennt. Es ging halt los, du hattest im Prinzip gar kein Vorne und Hinten in der Lanxess Arena in Köln, weil es gab drei Bühnen, in der Mitte einen kleinen Quader, eine große Mainstage, von mir aus gesehen links am Rand und dann hinten noch so ein DJ-Set, wo am Anfang Boys Noise die ganze Zeit, also 30 bis 40 Minuten lang, wirklich feinsten, verstörenden Gabba ins Publikum geballert hat. Und dann ist der fertig, wirklich innerhalb von einer Sekunde fällt der Vorhang in diesem mittleren Obelisk oder Quader, was auch immer das da war. Und da sitzt halt Trent Reznor und spielt erstmal Right Where It Belongs ganz allein auf Klavier. Und ich hab das noch nie gespürt oder noch nie, konnte dem noch nie beiwohnen, wie so, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen. Lass es mal irgendwie auf jeden Fall weit über 10.000 Menschen gewesen sein, die einfach mucksmäuschenstill waren. Also du hast die Nadel hättest du fallen hören können. Der war so in sich gekehrt und introvertiert. Wahnsinn. Und dann kamen halt immer mehr Musiker dazu und dann ist irgendwann die mittlere Bühne zu größeren gewandert und die war halt verhüllt mit so mehreren Leinentüchern und Reflexionen und dann waren so Beamer und du hast halt immer so die Schatten der Musiker, die wurden halt reflektiert auf die Leinwände und die haben sich dann natürlich ineinander verschluckt. Also ich weiß gar nicht, ob man das sich so vorstellen kann, was ich gerade erzähle, aber es war unglaublich, sah richtig geil aus und dann wurde noch wie so mit einer Steadicam ist einer über die Bühne gerannt, hat die ganze Zeit ganz virtuos und schnell gedreht, so Danny Boyle-mäßig, könnte man fast sagen. Und das wurde dann auch noch auf diese Silhouetten drauf projiziert. Und das war so wild, es war echt verstörend. Wie ein Gaspar Noé-Film, nur schöner, Steven.
Mit schönerer Musik, ne?
Ja, und dann haben die halt einfach losgelegt. Und ich will jetzt auch nicht zu weit rausgehen, aber auf jeden Fall, ihr merkt schon, ich habe euch auch eine sehr lange Sprachnachricht aufgenommen. Ich war wirklich sehr beseelt. Zwischendurch sind die mal wieder in der Mitte, haben ein DJ-Set gemacht, war wirklich Wahnsinn. Und am Ende halt die Banger, Head Like a Hole und mit Hurt dann rauszugehen. Und auch das Laura Palmer-Theme ganz am Ende, da musste ich auch sehr, da war ich auch dann sehr bewegt. Das war sehr, sehr schön. Ich glaube, das war eins der Top 5 Konzerte, denen ich jemals beiwohnen durfte. Und ich habe die irgendwie mein Leben lang gehört, aber nie so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es gibt so Bands, die findest du immer geil, aber wirst nie so richtig zum Fan. Und irgendwie habe ich gedacht so, boah, ich muss das jetzt mal machen, solange die noch einen Hauch einer Chance haben, gut zu sein. Und ich kann nur sagen, wer überlegt, nach Berlin zu fahren oder ich weiß nicht, wo die noch spielen jetzt, macht das. Das ist wirklich ein großartiges Konzerterlebnis gewesen.
Ja, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass man eine Band mag, aber nie so richtig Fan ist. Das ist, so geht's mir mit denen auch. Also ich kenne mehr Soundtracks, als ich die Arbeit von Nine Inch Nails kenne.
Dir hätte es so gefallen, glaube ich, das Konzert. Also rein audiovisuell ist es echt ein Gesamtkunstwerk gewesen.
Ja, ich war auch bei Alte Leute schubsen. Also meins ist absolut unspektakulär für euch alle. Das weiß ich schon. Ich war beim Marillion Weekend. Ja, Marillion, die Band aus den 80ern, die gibt's tatsächlich ja immer noch. Die sind auch immer noch uncool as fuck. Das ist auch total okay so. Weil diese Marillion Weekends aber trotzdem auch mit zu den besten Konzerten gehören, wo man hingehen kann. Denn da gehen explizit und ausnahmslos nur Leute hin, die das wollen. Und das ist bei anderen Konzerten ja nicht so. Manche gehen einfach zu Konzerten, weil sie zu Konzerten gehen. Und dann labern sie die ganze Zeit und trinken Bier und popeln und ich weiß nicht was. Und hier ist das überhaupt nicht so. Also hier sind auch eine sehr weite Range an Leuten. Es sind auch junge Leute da und ältere und man sieht auch viele Familien. Das merkt man, dass da so eine Liebe drin ist. Und da müsst ihr euch vorstellen, wirklich, es gibt nie Ärger, es gibt nie Stress und es liegt nicht am fehlenden Alkohol, weil der ist in Strömen geflossen. Schon alleine, weil 30% mindestens Engländer da sind. Und alle sind super lieb. Also da müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt an eurem Platz, im Tempodrom waren das, da gehen so 6000 Leute rein und dann gehen Leute an dir vorbei und du lächelst die an, die haben ein tolles T-Shirt an oder du hast was an, was die witzig finden, dann sagen sie dir das, dann stecken sie dir einen Sticker zu oder einen Button, den sie nur für diese Veranstaltung gemacht haben. Ständig kriegst du irgendwelche, diese Bändchen da, die die Leute selber gemacht haben, weil sie halt Fans davon sind und das gut finden, dass sie das weitergeben. In der Stadt, das war in Berlin, wenn du in der Stadt rumläufst, haben die Leute ihre T-Shirts an und die Fans erkennen sich am Standardbändchen, das du gekriegt hast für dein Ticket. Also ne, bist du in irgendeinem Hotel, so einem namenlosen Hotel, wo du an der Bar stehst oder irgendwo, du gehst zu Berlin und holst dir irgendwie einen Falafel und dann stehen da halt zwei Leute und habt ihr sofort zack ein Thema und ihr redet auch sofort darüber, weil du einfach, weißt du, so ist diese Community. Insofern war das sehr schön, war das dritte Mal, glaube ich, dass Paula mit dabei war. Wir waren sonst, sind wir immer nach England geflogen, wo das Ganze mit dem Publeben natürlich für mich noch ein bisschen schöner ist jetzt als Berlin. Und Überraschung des Abends war für mich die Vorband am zweiten Abend. Das war nämlich Cutting Crew. Auch aus den 80ern.
Die in Your Arms Tonight, ja. Hast du mitgebrüllt.
Und Paula und ich haben gedacht, oh, weißt du was, das klemmen wir uns. Das braucht ja kein Mensch, dieser eine Hit und so. Und ich habe mal irgendwann das Album
sind
gehört.
Gut. Die machen dann, recht moderate Rock-Pop-Mucke, ja?
Ja, wir wollten später hin. Wir sind aber nicht später hingegangen, sondern wir sind so hingegangen, dass wir das komplett mitbekommen haben. Und Mann, ist das eine Rampensau und Mann, war das gut. Also wirklich, ja. Wirklich, das muss ich sagen. Also nicht nur, dass ich da erst erfahren habe, dass er einen sehr bekannten und erfolgreichen Marillion-Song quasi mitgeschrieben hat, das wusste ich nicht. Aber alleine, wie er, der Typ, der Sänger, halt die alten Songs da präsentiert hat, das ging richtig geil nach vorne, so schön fett die 80er-Mucke. Und die haben auch wieder ein neues Album irgendwie am Start. Das ist ein sehr emotionaler Mensch, der mit der Weltsituation gerade überhaupt nicht gut klarkommt. Also der ist hoch emotional geworden, als er auf die ganzen aktuellen Themen, Iran, Irak, Trump, aber auch der Krieg in der Ukraine und sowas gekommen ist. Und dann hat er die entsprechenden Songs dafür gemacht. Also war alles Bombe, wir hatten viel Spaß. Marillion Weekend ist halt einfach, ne, ihr müsst euch ganz kurz diese Idee nochmal verinnerlichen. Die haben wegen Fans angefangen, ganze Weekends zu spielen in Holland. Freitag, Samstag, Sonntag. Und haben dafür Tickets verkauft. Und dann kam der nächste Ort dazu. Und dann zwei Jahre später wieder mehr und wieder mehr. Und dann gibt's das jetzt in Berlin, in Polen, in Spanien, an ganz vielen Stellen, auch in Südamerika immer wieder mal, nicht alle zwei Jahre, aber immer wieder mal und so. Und davon leben die. Und die Bands bezahlen die ganzen letzten Alben immer schon durch Vorbestellung. Und so kannst du als Band halt eben auch funktionieren und vielleicht sogar besser, als wenn du tatsächlich darauf angewiesen wärst, von Streaming oder sowas zu leben, weil das funktioniert ja nicht. Also ne, Bands wahrzunehmen ist ja jetzt auch ein anderes Ding und so live hat das viel Spaß gemacht. Tempodrom finde ich ist auch ein geiler Ort, also wenn ihr die Möglichkeit habt, im Tempodrom jemanden zu sehen, unbedingt machen, weil die Soundakustik ist geil, wenn ihr da sitzt. Unterrang, ihr könnt von jedem Platz ganz hervorragend sehen, wenn ihr sitzt, wenn ihr steht auch. Also wirklich toll, tipptopp.
Ich merke schon, das ist eine Sektion, ne?
Ja, können wir einen ganzen Podcast
machen. Die kann sich durchsetzen.
Damit wir irgendwie klarkommen. Ja, irgendwie klarkommt. Komm mal, ich nutze das mal als Einleitung in das, wofür wir eigentlich hier sind. Filme und Serien.
Oh, na gut.
Entschuldigung. Und ich will gar nicht so lange über den Film reden. Ich glaube, das werde ich am Ende des Jahres nochmal müssen. Ich habe Ballerina geguckt, weil der ja gerade im Kino ist. Und ich mag auch Ana de Armas. Warum nicht? Keanu Reeves, Ian McShane, kann man ja nicht viel falsch machen. Und ich fand den leider überhaupt nicht gut. Ich fand den sogar richtig schlecht. Ich fand den total mies. Ich weiß nicht genau, warum es diesen Film gibt. Ich glaube auch nicht, dass man den ernsthaft braucht. Darüber kann man sich ja sowieso streiten. Braucht man den? Und wenn man den nicht braucht und du willst uns da in diese Welt einführen und willst uns mehr zeigen, dann mach das, aber zeig mal was anderes und nicht einfach nur den Mann gegen die Frau tauschen. Und dann hat das ganze Ding zwei gute Kampfnummern und der Rest ist halt Schmonsens. Der macht, fängt auch schon, also was, die ersten 40 Minuten habe ich mich richtig durchgequält, weil ich nicht verstanden habe, warum erzählst du uns diesen Film auf diese so arg langweilige Art. Also zum 4820. Mal sehe ich dieselbe Origin Story. Kind sieht, wie Vater tot gemacht wird, ist böse und dann kommt der Rest. So öde, das hätte ich vielleicht irgendwann mittendrin eingebaut, wenn man, keine Ahnung, nachdem sie da gerade jemand abgegrillt hat, hätte ich sowas wie, wie ist sie bloß geworden, wer sie ist, und dann macht man ein Flashback oder sowas, aber diese dröge Geschichte und dann sieht man halt, du hast es ja auch erzählt, Sandro, man weiß ja, dass der Film auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte beim Dreh und da gab's Nachdrehs und dann wurden die erst verheimlicht und dann hinterher war klar, es waren doch ziemlich viele Nachdrehs und so. Und ich glaube, allein bei Angelica Houston siehst du das, weil die ist zwischen der Originalaufnahme und dem Nachdreh ja nochmal 40 Jahre gealtert. Die sieht aus wie ein aufgequollenes Monchichi. Ich weiß nicht genau, was das soll. Auch die Art, wie man Keanu Reeves da eingebaut hat, das ist natürlich charmant und darauf haben wir ja auch gewartet, aber irgendwie passt das für mich nicht in diese Timeline, was vorher und was nachher passiert. Ja, ich mochte den leider nicht.
Der Mo beschwert sich über Logik bei Ballerina. Hm?
Nein, nicht über Logik.
Na, eigentlich Logik. Schon gerade, ja. Die Frau ist älter. Was macht Keanu Reeves da? Ist der nicht vom Dach gefallen? Wie kann der da in Bayern? Nee, wo sind sie? Österreich sein?
Ja.
Hallo, die rennen in Zeitlupe durch den Flammenwerfer. Das reicht doch, Mo.
Nee, es reicht leider nicht. Nee.
Ich hatte Spaß. Tut mir leid, dass du keinen Spaß hast. Ich meine, ich sehe das auch bei so, gerade hier, was macht Daryl Dixon in dem Film so, hä? Da merkt man schon, das ist halt unsinnig strukturiert. Ich muss dir recht geben, der Film, der schwächste Moment ist der Anfang des Films. Der ist auch wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht der auch nicht aus von der Action her wie der Rest. Mhm. Aber gerade hinten raus macht der doch echt, also sobald die Prämisse, du bist in einem österreichischen Killerdorf, wo jeder Mensch ein Killer ist und musst dich dann durchkloppen.
Aber warum fängst du nicht damit an und führst uns dann zurück oder schnell? Das ist so langweilig erzählt, das ist so wie die Bob Marley, wie der Bob Marley Film. Also wir fangen an mit dem, was wir schon wir fangen an mit dem, was wir schon 10.000 Mal gesehen haben und es erklärt trotzdem nicht nachher, warum du dann immer noch diese Wut hast und auch dieses, hier ist dein erster Auftrag quasi, so, das ist alles so platt und vorhersehbar, dass sie, da kann ja auch gar keiner schauspielern in der Zeit, weil da gibt's ja nichts zum Schauspielern. Das hat mich wirklich, wirklich abgefuckt. Bei einem Film, der über 2 Stunden geht, wenn aber die ersten 40 Minuten wirklich so mies sind, dann rettet das nach hinten raus. Natürlich macht das Spaß und sah auch geil aus. Und dann hast du dann auch so diesen einen Kill oder beziehungsweise ne, diesen einen Fight, wo du siehst, was du vorher noch nicht gesehen hast. Das ist ja auch immer so dieser Anspruch.
Und das mit den Handgranaten war schon, das war schon fetzig.
Handgranaten, Flammenwerfer, beides geil, super, aber davor war nichts. Ja, dieser Kampf, ihr erster Auftrag in dem Club, den konnte ich hier nicht abnehmen, weil der Typ, der sie da verprügelt, der Asiate, ist kilometerweit besser als sie. Der hätte mit ihr den Boden wischen müssen.
Ja, also aber Keanu Reeves kann 40 Leute verkloppen, obwohl er ein gebrochenes Bein hat oder was.
Nein, aber das hat ja mit der Choreografie zu tun. Die habe ich Ana de Armas nicht abgenommen in dem Moment. Gar nicht.
Okay, das ist was anderes, wobei man auch sagen muss, ich habe mir mal Behind the Scenes angeguckt, die Frau hat schon dafür, dass sie keine Martial-Arts-Kämpferin ist, echt einiges eingesteckt. Ja, die hatte blauen zertrümmerten Torso und Bein nach dem...
Aber ich meine auch nicht, für mich nicht transportiert. Und nach Logik geht's gar nicht. Ich meine, du weißt ja, die heben alle die Manteljacke, als wären sie Bela Lugosi als Dracula und dann trifft keine Kugel mehr. Also über Logik, darüber will ich mich gar nicht aufregen. Aber man sieht halt, ihr ist das physisch noch nicht gegeben. Und sie hätte diesen ersten Aufmerksamkeit Auftrag hätte sie verlieren müssen. Und um damit ihre Figur zu stärken, dass sie daraus dann Energie zieht und dann nochmal losgeht und alle vermöbelt.
Da gebe ich dir recht. Da, so, das finde ich, weil das hat ja auch gar keine Katharsis. So. Die Figur, die sie da rettet, der geht's am Arsch vorbei. Und dann ist es im Prinzip so, okay, meine Wut ist nicht gestillt, ich muss jetzt wirklich zur Quelle. Ich hätte es auch wirklich gut gefunden, wenn sie da einfach eine auf die Birne bekommen hätte und dann gesagt hätte, ich muss noch weiter trainieren, besser werden. Oder halt, die geht halt auf dieses Todeskommando und alle sagen ihr, ey Mädel, du überlebst das nicht so. Aber okay, bin bei dir, jetzt verstehe ich mehr, warum er dir nicht getaugt hat. Man muss am Ende des Tages sagen, ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen größer verkauft, als er ist. Ich habe halt wirklich gar nichts erwartet. Und dafür muss ich sagen, ist die Action schon trotzdem immer noch, hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, und wäre ich zu Hause gewesen, dann wäre das glimpflicher abgegangen. Ne, das ist für mich, ist das hier, und das muss man leider sagen, für mich ist das hier ein maximal Netflix-Film. Das hätte nicht ins Kino kommen müssen. Und schon gar nicht nach dem Ärger, den das hatte. Mir hat aber auch die Serie zum Continental nicht gefallen.
Nee, die war
und
nicht,
ob unser Freund der IP-Man das rausholen kann mit seinem eigenen Film, müssen wir mal sehen. Die Welt gibt vieles Spannendes, aber dann musst du halt eben verschiedene Blickwinkel. Und hier sind so diese doofen Tropen mit dem Papi, den ich rächen muss. Und dann ist da dieser eine Bösewicht, mit dem ich reden muss. Und der hat noch einen Blag und so. Und das ist dann alles so. Und wozu ist diese Frau da? Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Ja, das bleibt halt alles sehr mysteriös, da gebe ich recht.
Ja. Gut.
So, Mo, mysteriös. Du hattest ja jetzt nicht so viel Spaß mit dem Film, aber genau, du sagst mysteriös. Ich habe nämlich einen kleinen Mystery-Blocker eingebaut, bei dem ich etwas aufgreife, das Sandro letztens mit mir gemacht hat. Oh jetzt Gott. Kommt die Revanche,
oh nein.
Sandro.
Oh Gott, tut mir leid. Ich entschuldige jetzt mich jetzt schon, obwohl ich gar nicht weiß, um was geht.
Ja, ihr müsst jetzt ein Blind-Ranking machen.
Ja!
Jetzt seid ihr dran.
Guck an.
Und zwar, der Sandro, der hat jetzt gleich geplant, mal über den Weißen Hai zu reden, weil der gute Film 50 Jahre auf dem Buckel hat. Und ich dachte mir, ihr kriegt jetzt ein Blind-Ranking von Steven Spielberg.
Oh Gott.
Oh. Und da habe ich mir jetzt in diesem Fall 6 Filme rausgesucht, weil ich muss natürlich, der hat halt so viele Sachen.
Ja.
Und ich kann nicht nur gute Filme nehmen, weil dann wird's langweilig. Und das Schöne ist ja jetzt, dass ihr beide da
ich
seid.
Grad,
und
hat der schlechte? Okay, mach mal los. Ich bin gespannt.
Ich denke mal zumindest Filme, die bei euch auch nicht so hoch im Kurs stehen. Wir schauen mal. Ich nenne immer den Film und dann darf jeder von euch ranken. Das ist bestimmt auch ganz cool, weil ihr jetzt, weil wir immer 2 Meinungen haben. Wir starten mit dem Weißen Hai, Sandro.
ja, Platz 3.
Ja, hätte ich aus dem Bauch auch gemacht. Auch 3, ja.
Okay, wir machen weiter mit Tempel des Todes.
Ist Platz 6. Ist Platz 5 bei mir.
Platz 5, okay.
Bei mir die 2.
Mo?
Oho.
Ja.
Okay, jetzt Gefährten.
ich finde den gar nicht, Warhorse ist das, ne?
Ja.
Den finde ich gar nicht so schlecht, ich weiß, muss ich sagen.
Nee.
Ja, der mit den Pferden.
Ja, ja, also das, für mich ist das, wäre das jetzt Risiko, die 5.
Für mich ist das die 6 halt, wie gesagt.
6? Wie 6?
Okay, für dich die 6.
Halt, wieso? Wie viele können es wir denn 6. belegen?
6. Ich hab ich vorher gesagt, dass es hier in dem Fall, dass ich 6 genommen habe, weil ich noch ein bisschen Varianz reinbringen wollte.
Okay, dann ist das, ich bleib mal bei der 5. Kann ja nur spannender werden jetzt.
Okay.
Notierst du dir das auch nebenbei?
Ja.
Gut.
Ja, Jurassic Park mache ich auf die 2.
Was habe ich denn jetzt schon weggemacht? Ich habe die 2 weggemacht und die 3 weggemacht. Dann ist Jurassic Park, das ist so fies. Die 4. Ja, ich hoffe natürlich auf etwas.
Ich hab euch, Jungs. Ich hab euch.
Das ist nicht Moos Spiel.
Nee.
Ready Player One.
Ja,
ich hasse ihn. Was heißt, ich hasse ihn? Ich finde ihn so kacki. Aber geht jetzt nur auf Platz 4.
Ja, und bei mir habe ich ja die 6 noch frei, ne?
Stimmt.
Ja.
Okay.
Oh, ich liebe das Spiel schon jetzt, weil...
wenn jetzt hier...
Ich glaube nicht, dass ihr mit...
ich ahne was.
Die Farbe Lila.
Oh Mann, du Bastard! Ist natürlich mein Lieblingsfilm von Steven Spielberg. Kann ich cheaten, weil ich habe den nie gesehen.
Ja.
Das ist natürlich bitter. Amo hat ihn gesehen, oder?
Ich habe den gesehen. Ich finde den auch wirklich gut. Also der ist wirklich, wirklich gut. Was habe ich denn
noch frei? Wo tauschst du den? Ich würde den dir abgeben.
Du hast auch die 1 frei.
Ich habe nur noch die 1 frei?
Du hast auch nur noch die 1 frei.
Ach so, ja gut, dann ist das aber... Okay, ich hätte hier natürlich lieber E.T., das ist klar.
Ich habe auf Minority Report oder irgendwas dergleichen gehofft als so Geheimtipp, aber... Nichts da, ne?
Aber
ich habe wirklich überlegt, wie ich die Filmauswahl mache, weil ich hätte natürlich auch einfach 6 Knaller nehmen können, aber dann wäre es irgendwie
oder Schindlers Liste, können, ja, habe ich halt auch fest damit gerechnet, so, ne? Aber naja. Ja. Gut.
Steven, okay, also hier noch mal die Liste. Ja, natürlich. Also habe ich gern gemacht. War nicht das letzte Mal heute, nur mal so als kleiner Spoiler vorweg. Sandro, die Farbe Lila auf Platz 1, Jurassic Park auf Platz 2, 3 der weiße Hai, 4 Ready Player One, 5 Tempel des Todes und 6 Gefährten. Mo, die Farbe Lila auf Platz 1, auf Platz 2 Tempel des Todes, der weiße Hai auf Platz 3, 4 Jurassic Park, 5 Gefährten und 6 Ready Player One.
Bin ich fein mit.
Also. Oh, da haben wir heute hier wirklich Flagge bekannt für ein bisschen Inklusion, Farbe Lila, geht immer, ne?
Ja, aber du solltest dir wirklich mal gucken.
Muss ich mal machen, ja.
Ja, ist doch nur schlappe 1 Stunde 50 oder, nee, Quatsch, gar nicht, 150 Minuten. Naja gut, ist ein bisschen was anderes. Also 2,5 Stunden Sklavendrama, das kriegst du doch weggelutscht.
Boah, das klingt gut. Da geht's um Sklaven, das ist doch voll meins.
Ja. Und wir meinen aber auch seine Version, ne? Nicht, dass du die
ist Musik mir schon klar, dass Ruby Goldberg mitspielt.
Okay, okay.
Ja, okay. Cool, Steven, du Arschloch. Hat Spaß gemacht. So, apropos, du hast ja schon angeteasert, der weiße Hai. 50 Jahre wird das Ding jetzt alt. Und zwar, jetzt muss ich mal auf den Kalender schielen. Wir sind jetzt schon drüber, während wir das aufnehmen. Und wenn die Folge rauskommt, sind wir erst recht drüber. Aber das ist gar nicht so schlimm. Am 20. Juni 1975 ist der Film in der USA angelaufen und gilt ja als eigentlich der erste Blockbuster aller Zeiten. Und ich habe den Film schon super, super zeitig als Kind gesehen. Also nicht als Kind, aber schon, ich war auf jeden Fall keine 10, würde ich sagen. Und mich hat er auch wirklich gegruselt. Ich weiß auch nicht so richtig, warum ich den gucken durfte, aber das war halt damals so in den 90ern, ne? Hier, komm, Kind, guck weg, lass uns in Ruhe so. Schönen Gruß an meine Eltern, vielen Dank dafür. Ich habe den zwischendurch natürlich immer mal wieder gesehen oder Teile davon, als der auch im Fernsehen lief und sowas. Ich dachte mir, das ist doch jetzt ein geiler Grund, den mal wieder aufzufrischen. Ich habe den jahrelang nicht gesehen. Und als großer Verfechter von Sharknado 3, dachte ich mir, gehst du mal zur Quelle zurück. Er ist immer noch so Bombe. Also ich weiß nicht, also mir ist jetzt das erste Mal aufgefallen, wie der Film gleichzeitig so viel im Horrorkino, was ich halt extrem liebe, geprägt hat. Das geht natürlich mit der Musik los und mit dem unglaublichen Einsatz von Suspense und vor allem auch vielerlei Dinge geprägt hat, die gar nicht so in Creature-Feature-Sachen verankert sind, weil die machen eigentlich eher weniger Suspense-Geschichten. Hier ist es halt so, ne, weiß ich nicht, so der Exorzist mit Haien, kann man ja auch so ein bisschen vom Verlauf der Filmreihe sagen, am Anfang gibt es den Meilenstein und dann wird es immer schlimmer. Ich weiß, also auch wie der sich aufbaut und mit diesen ganzen, ich will jetzt nicht im Detail darüber sprechen, aber wenn man sich ein bisschen mit dem Filmhintergrund beschäftigt hat, wie viel da schiefgegangen ist und wie Spielberg das aber einfach nur machen durfte, weil parallel sich dieses Buch einfach zum Bestseller verkauft hat. Und der erste Filmdreh auf offenem Meer mit diesen 3 Haiattrappen, eine war links offen, eine war rechts offen, eine konnte man richtig reinkrabbeln und da ist alles immer kaputt gegangen. Und deswegen konnten die das Vieh nicht zeigen. Und das dann künstlerisch so umzudenken, dass du halt immer mit diesem POV dann so, ne, von unten ans Wasser und dann schön die Nackedeis angeknabbert, liegen dann am Strang rum und es hat eine geile Atmosphäre. Und ich finde, wie gesagt, was mir jetzt aufgefallen ist, jetzt beim Rewatch, ist, ab das letzte Drittel ist ja ein Abenteuerfilm. Die Musik wechselt in das typische John Williams Fanfaren, das klingt fast wie Indiana Jones. Und wenn die da bei Quint dann auf diesem Boot sind und dann rausziehen, da gibt's ja auch gar keine Parallelmontagen mehr zum Land. Es ist einfach nur diese 3 Dudes in diesem Boot und das ist dann wie so ein Kammerspiel und die werden gejagt von der Bestie. Und da kommt sie ja auch das erste Mal. Ich muss sagen, das ist wirklich so ein Genre-Mix. Das hat mir, ist mir jetzt mal wieder bewusst geworden, wie viel Steven Spielberg da eigentlich auch schon drin ist in der DNA. Das ist kein waschechter Horrorfilm. Und das merkt man dann nämlich auch. Ich habe nämlich gestern Abend Der Weiße Hai 2 angeschaut. Der ist natürlich nicht mehr von Steven Spielberg, hat aber noch Roy Scheider mit drin. Der hat dann schon wesentlich mehr diese Tropes aus so Beach-Horrorfilmen, ne? Da hast du immer diese Nahaufnahmen, so knackige Popos am Beach, ne? Die da erstmal schön langlaufen und alle geölt und dann werden die schönen Menschen dort gezeigt und die werden nach und nach wie so von so einem Slasher weggemampft und der Hai hat so coole Narben im Gesicht, weil er eine Explosion überlebt hat. Ist irgendwie auch kultig, hat mir Spaß gemacht, aber eben aus einem ganz anderen Instinkt heraus. Der ist wirklich dann schon ein Creature-Horrorfilm, finde ich noch sehenswerter. Ab dem dritten Teil möchte ich auch gar nicht mehr über diese Reihe reden, aber den zweiten, finde ich, kann man sich noch angucken. Und der erste ist echt, also wirklich ein großartiger Meilenstein. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich da auf dem bösen Portal mit M, ne, da sind so Leute wie Stu, lieben Gruß und der Dom. Und die haben den Film alle 9 Punkte gegeben. Würde ich auch machen. Und klar, einen Punkt abzu vielleicht, weil die Zeit dann doch ein bisschen dran genagt hat und manches ein bisschen nicht mehr so gruselig wirkt wie früher. Aber dann sehe ich da den Berg mit 3 Punkten. Und es tut mir einfach nur weh. Der hätte das Blind Ranking ein bisschen anders ausgehen lassen. Schön groß, ja, Berg.
Ihm fehlt Lindsay Lohan hier in als Schwimmmamsell, die am Anfang
Lindsay Lohan und
wird.
Sidney Sweeney schön im Meer allein. Ja, und da wird der Berg selber zum Hai. Das kannst du wissen.
Ja, genau. Also ich teile auch ganz kurz meine Liebe dafür und dann gehen wir auch weiter. Es ist ein brillanter Film, wenn man den, ich habe mir erst kürzlich die 4K dazugelegt, die rausgekommen ist. Mhm. Es gibt ja auf der deutschen Seite, ich glaube, 3 mittlerweile verschiedene Synchronisationen. Das ist auch schon mal ganz spannend. Selbst da höre ich mal in eine rein. Der sieht auf dem großen Fernseher immer noch brillant aus, weil das halt richtig auf Film gedreht ist. Und dieses Zusammenspiel von Richard Dreyfuss, Roy Scheider und Robert Shaw, wenn sie dann zu dritt auf dem Boot sind und quasi in ihr Ende tuckern, ist einfach auch heute noch geil. Ich kann verstehen, dass man vom Terrorfaktor quasi kalt gelassen wird, wenn man das jetzt guckt und mit Terrifier und anderen Sachen groß geworden ist, dann fässt sich das hier nicht an, aber man kommt trotzdem nicht umhin, kinematografisch eben zu sehen, was das für ein geiler Coup war, wie das auf dem Wasser gedreht ist und dass du riechst das alte Boot, du riechst die Fischabfälle, die Typen sind richtig kernige Typen, denen du alles abnimmst und das müssen wir jetzt mal nochmal ganz kurz sagen in Richtung Berg, ohne diesen Film gäbe es nicht High Alarm am Müggelsee. Also,
wenn das nicht ein Grund ist.
Vielleicht entsteht
aber
da noch mal
ein bisschen. Aber ich muss sagen, als Robert Shaw da zerfleischt wird, das ist schon echt immer noch eine ziemlich heftige Torture-Szene. Also das, weiß nicht, also das ist nicht zart beseitigt. Also so für Zartbeseitete ist das nix. Nee. Und was ich auf jeden Fall dazu noch sagen muss, im Juli, also jetzt ganz, ganz bald, ich weiß leider das Datum nicht, war ich zu voll rauszusuchen, gibt es eine umfassende 50 Jahre Dokumentation Inside Story von National Geographic mit Steven Spielberg co-produziert über die Entstehung des Weißen Hais. Wird dann bei uns sozusagen auf Disney Plus laufen unter National Geographic. Also jetzt die nächsten, ich denke mal nächste Woche vielleicht schon. Haltet mal Augen und Ohren offen und Kiefer.
Ja, dann sage ich nochmal ganz kurz drauf. Ihr könnt den auch einfach nochmal im Kino gucken gehen, nämlich am 5.8. läuft er in der Best of Cinema-Reihe deutschlandweit in Kinos einmalig.
Da können wir doch einen schönen Ausflug mit Berg machen, Steven, oder? Was denkst du?
Glaubst du, dass wir ihn nochmal umstimmen können?
Weiß ich nicht. Wie findest du den? Wann hast du den das letzte Mal gesehen und wie findest du den? Wie ist er dir in Erinnerung?
Ja, ich glaube so ungefähr in deinem Alter. Also es ist sehr, sehr, sehr lange, also in dem Alter, in dem du den damals geschaut hast, ist schon sehr lange her. Ich kann absolut gar nichts dazu sagen. Also wirklich nicht. Ich muss den nochmal schauen, um da mit einzusteigen. Und in dem Fall lehne ich mich jetzt zurück und genieße nochmal eure Lobpreisung für den Film, weil es ist ja unbestrittenerweise einfach ein Meilenstein in der Filmgeschichte. Und von daher finde ich das aber eine gute Idee, den Berg nochmal, den müssen wir vielleicht einfach nochmal da reinkloppen. Manchmal ist ja so eine Zweitsichtung wie eine Offenbarung.
Ich glaube, der steigt ja so jetzt schon aus, wenn er das hört. Ich glaube, naja. Gut.
Also, Also wir müssen auf jeden Fall mal in den Bus einsteigen, der die Folge hier ein bisschen nach vorne bringt. Wir haben fast 40 Minuten gequatscht.
In unserem Notion steht jetzt ein Film besprochen. Ein Marathon aus kurzen Nennungen. Also, weißt du, dann sind wir hier in 10 Minuten durch.
Klar. Und das halten wir auch kurz. Ich fange direkt damit an. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal nebenbei erwähnt. Es gibt einen Film, der heißt Greedy People. Der ist von Pozzi Pinchiroli. Es ist ein geiler Name. Keine Ahnung, wer das ist und warum das ist. Aber es ist mit Hamish Patel, Joseph Gordon-Levitt, Lily James und anderen. Und es ist eine kleine, schräge Geschichte, die jeder, der irgendwas mit den Coen-Brüdern, mit Fargo-Style und sowas was anfangen kann. Ich glaube, da kann man seinen Spaß mit haben. Ein Cop und hat eine Frau, die ist schwanger. Er kommt in so ein kleines Dorf, kleine Inselstadt und denkt sich halt, hier kann ich Cop werden und bleiben, bis ich halt alt bin. Hier passiert nicht allzu viel. Und den Tipp, den ihm sein neuer Partner gibt am ersten Tag, ist, ey, versuch einfach keinen zu erschießen und dann kommst du hier schon klar. Und was passiert an seinem ersten Tag? Er erschießt halt jemanden. Aus Versehen erschießt er eine Frau. Und ab da nimmt das Chaos seinen Lauf, denn sein neuer Partner ist auch ein sehr schmieriger Kollege, der gerne die Frauen anderer Männer wegknallt, dabei auch nicht gestört werden will. Und er sagt, pass auf, ich helfe dir hier beim Vertuschen, denn, huch, wir haben ja auch noch 1 Million gefunden, zufällig in einem Korb, der im Flur steht. Und das Geld können wir uns ja teilen. Ihr könnt euch also vorstellen, es kommen jede Menge Leute, die da was gegen haben. Das Geld wird natürlich auch gesucht. Uzo Aduba spielt die Polizeichefin, die der Sache langsam auf den Hintergrund kommt. Simon Rex spielt mit, den mag der Berg ja ganz gerne. Tim Blake Nelson spielt mit, Jim Gaffigan, also jede Menge Gesichter, die man kennt. Tracy Lords in einer kurzen, aber schönen Rolle. Das ist ein netter Spaß, findet ihr auf Prime, kostet noch 5 Mark, aber kann man mal machen.
Ja, ich war im Boot quasi, als du die Coens und den Cast gepitcht hast.
Ich dachte wegen Tracy Lord.
Nö.
Naja, gut. Hätte ja sein können.
Kenn ich nicht.
Kenn ich nicht, sagt er. Genau. Okay, Steven.
Ja, apropos Polizei spielt bei mir auch eine Rolle. Und zwar habe ich die erste Folge von Good Boy geguckt. Läuft jetzt auf Amazon, ist eine südkoreanische Serie. Und ich habe die Inhaltsangabe mir angeschaut und dachte so, ja, klingt ganz nett, kann man bestimmt mal machen. Hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Bei IMDb steht die Serie bei 7,7, kommt also bei den Korea-Serienfans ganz gut an. Worum geht's? Es geht um eine Spezialeinheit bei der Polizei, bestehend aus ehemaligen Olympioniken. Also klingt schon so ein bisschen thrashig, ein bisschen, ich habe so halt dann vermutet, jeder kann halt was Spezielles und dann räumen die da mal richtig auf. Und im Kern ist es auch schon so, nur ich habe dann bei der ersten Folge so nach 40 Minuten bemerkt, dass die erste Folge 1,5 Stunden geht und irgendwie ist bis dahin sehr wenig passiert. Und dann dachte ich, oh, guckst du jetzt noch weiter oder nicht? Und dann habe ich noch weiter geschaut, weil auch dieses krasse Overacting wieder drin ist. Also das zelebriert die Serie auf jeden Fall sehr. Also wen das abschreckt, auf jeden Fall weiterschalten. Worauf ich jetzt aber hier noch ganz kurz hinaus möchte, wenn ihr diese Story hört und ich sag euch, das sind 5 Leute in diesem Team, was glaubt ihr, was für Olympioniken waren das? Was für Sportarten haben die gemacht? Sandro?
Na hier, wie heißt das? Mit dem Hammer, also Tor hier so.
du meinst Hammerwurf oder was?
Heißt das wirklich Hammerwurf? Das wäre mir jetzt zu simpel gewesen. Ja. Aber ja, wenn es das dann ist, dann Hammerwurf.
Okay, aber was noch, Mo, was würde dir einfallen? Was passt da rein? Was sind die naheliegenden Sachen?
Diskus. Na, ja,
genau, Langlaufski, du bist auch so.
Diskus laufen.
Aber warum?
Yo, Diskus needs you. Komm.
Ja, ergibt Sinn. Aber also Diskus war jetzt nicht mein erster Impuls. Und ist tatsächlich einer dabei, ein Diskuswerfer. Dann ein Boxer, ein Ringer. Mhm. Bei den beiden sage ich, okay, klar, ergibt irgendwie Sinn. Dann ein Fechter. Da dachte ich schon so, ja, okay. Gibt dann halt auch so eine Szene, wo der halt irgendwie so einen Besen durchbricht und mit dem Stiel dann so im Fechtstil gegen die anderen kämpft. Ich meine, okay, von mir aus, wenn du willst. Und dann noch so eine Sportschützin. Also bei dem Diskuswerfer und bei dem Fechter dachte ich schon wirklich so, okay, irgendwie muss man halt die 5 voll bekommen, so richtig Sinn ergibt es nicht. Und es hat dann auch wirklich lange gedauert, bis da mal actionmäßig was losging, aber dann war das relativ solide installiert. Deswegen kann ich schon verstehen, warum warum Leute dann da Spaß dran haben, aber man muss das Overacting mögen und man muss halt diese, einfach diese koreanische Art irgendwie gut finden. Ich glaube, dann kann man mit der Serie Spaß haben. Und da es sicherlich da draußen Leute gibt, die auf so eine Serie stehen, dachte ich, ich kann das hier mal mit reinbringen, weil es auch so gut anscheinend beim Rest ankommt.
Boah, ich habe gerade gemerkt, Steven, dass ich noch nie Olympische Spiele geguckt habe. Ich weiß überhaupt nicht, was die dort machen.
Sport.
Ja, aber welchen? Weiß ich nicht. Also, das hat mich gerade alles überrascht, was die da so vieles machen. Da, hä, die boxen da auch? Aber boah, es gibt dort noch Boxen. Also, verstehe ich nicht. Egal.
Ja. Oh Gott. Also, wenn wir jetzt anfangen, Sandro hier die Olympischen Spiele zu erzählen, dann ist die Folge auf jeden Fall zu Ende. Nee, lass mal. Erklären. Lass mal.
Nee, machen wir nicht. Ich erkläre euch ganz kurz, was der Film 1992 von uns will. Das ist ein Film aus dem letzten Jahr, gemacht von jemandem, den ich nicht kenne.
Danke für die Recherche, Mo.
Ja, also, naja, der heißt Ariel Vroman, der ist DJ und hat einen Film gemacht, der heißt The Iceman. Da ist kein Spin-off von Tom Cruise hier, Flugzeug. Top Gun sein wird, interessiert es mich nicht. Es spielt mit Tyrese Gibson und den lieben wir natürlich alle wegen Fast and the Furious. Es spielt noch mit Scott Eastwood, Sohn vom selben Eastwood und Ray Liotta, aber diesmal auch wirklich in seiner allerletzten Rolle.
Sagen wir doch schon seit Cocaine Bear, aber okay.
Ja, das wird immer wieder, diese Truppe wird tatsächlich durchgereicht. Hier ist einer der letzten. Das hier war wohl wirklich der letzte. Aber gut, vielleicht kommt da noch was, wissen wir nicht. Es spielt 1992, parallel zu den Unruhen, die es in der LA gegeben hat, nach dem Rodney King-Vorfall, als die Polizisten halt freigesprochen wurde, wissen wir ja, ist die Stadt quasi in Flammen aufgegangen. Und während das passiert, haben wir hier quasi zwei Familienväter, die parallel versuchen, eine Beziehung aufzubauen, jeweils zu ihren Söhnen. Der eine ist ein Ex-Knacki, der aber versucht, auf die gerade Bahn wiederzukommen, um seinen Sohn beizubringen, wenn du hart arbeitest, dann kannst du alles schaffen. Und der andere ist Ray Liotta, der versucht, seinem Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen, indem er halt einen großen Bruch mit ihm macht. So, beide geraten irgendwie aneinander und das Ganze spielt dann in einem Werk. Ich habe bis zum Schluss nicht ganz verstanden, was sie bauen. Ich glaube, irgendwelche Autoteile und warum das der geilste Heist ever sein soll, weiß ich nicht. Es geht halt darum, der eine versucht am Leben zu bleiben und die anderen versuchen, den umzubringen. Es ist so ein kleiner Heist-Movie, geht 90 Minuten, hat keinen Pfennig eingespielt, hat niemanden interessiert. Kannst du gucken, kannst du direkt lassen, kostet mich immer noch einen Zehner und das sind so, ich würde mal sagen, 9,50 Euro zu viel für den Schrott. Der macht wirklich an keiner Stelle richtig Spaß. Was die Leute sich so gegenseitig sagen, ist total doof. Und der letzte Satz, den Ray Liotta sagt, in allen Filmen ever, es ist der letzte, den man mit ihm macht, ist, ich habe das Beste gemacht, was ich konnte, mein Sohn. Es tut mir leid, dass es nicht genug war. Das ist schäbig. Also der müsste mit einem Bang rausgehen. Der müsste vom Cocaine-Bär in 5 Teile gefetzt werden oder sowas. Das hier ist leider nix.
Noch schade wegen dem Cast auch, ne? Terrace ist ja alleine schon so ein, also der ist der Finger eigentlich schon auf dem Knopf, wenn ich den irgendwo, das alte Falkengesicht irgendwo sehe.
Ja, aber da, ne, du bist ja auch knauserig, wie wir wissen. Also die 10 Mäuse gibst du nicht aus.
Ich bin erstens nicht knauserig, nur was soll das? Und zweitens, 10 Mäuse? Wirklich jetzt?
Ja,
das ist ja 10 Mäuse. Also dafür kann ich ja zweimal ins Kino gehen, wenn ich einen richtigen Tag erwische.
Schlimm. Okay, ja.
Mhm. Ja. Ich ziehe das einfach mal vor, weil einfach nur wegen der Überleitung. Ich war nämlich tatsächlich für einen Fünfer im Kino gestern. Warte mal, wir nehmen das an dem Montag auf, also an einem Sonntag. Ich weiß nicht, warum das hier unser lokales Kino, vielleicht weil hier Stadtfest war und irgendwie keiner, die dachten, naja, dann ziehen wir wenigstens noch so ein paar einsame Idioten vor die Leinwand. Ich hab's geschluckt. Ich war in 28 Years Later, den wollte ich unbedingt von meinem Urlaub noch sehen. Ich erzähle jetzt nur ganz, ganz kurz was dazu, weil ich kann das schon mal verraten, nächste Woche werden wir zumindest in größerer Runde über den Film reden und auch spoilern, weil das ist auf jeden Fall ein Film, über den muss man sich unterhalten. Und zwar über viele gewisse Aspekte. Ich habe den Trailer damals gesehen und war so angefixt wie offensichtlich alle. Habe dann aber gedacht so, boah, der hat so viel verraten. Der geht schon so lang und so, boah, ich guck mir gar nichts mehr zu dem Film an. Ich will dann versuchen, so unbefangen wie möglich zu sein und hatte jetzt nach dem halben Jahr auch irgendwie nichts mehr so richtig im Kopf, worum es gehen könnte, und war dann drin. Und der Trailer hat schon gut die Stimmung dieses Films eingefangen, aber es ist tatsächlich ein ganz anderer Film, als ich erwartet hätte. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich ihn heute noch nicht final besprechen muss, ob es nur gut ist oder nur schlecht ist. Ich habe dem mal, um das einzuordnen, 8 Punkte gegeben. Der könnte sich jetzt, wenn ich ihn nochmal schaue, wenn der so ein bisschen sackt, aber auf eine 6 auch abrutschen, der kann aber auch zu einer 10 werden. Hier ist irgendwie gerade alles möglich. Auf jeden Fall beschäftigt mich der Film total. Ich werde nicht über die Handlung reden, ich kann aber nur sagen, wer den ersten Teil damals mochte, 28 Tage, Danny Boyle und Alex Garland knüpfen visuell und von der ganzen Machart sehr an den an. Der ganze Film ist hier nicht mit diesen schäbigen Digitalkameras aus Inland Empire gedreht, sondern hier mit iPhones. Und ich habe auch gedacht, so, das ist vielleicht irgendwie so ein Gimmick, weil dann schnallen die ja doch manchmal so riesen Objektive davor und machen so einen Rig, um so eine Bullet Time zu erzeugen. Das haben wir ja alles schon in den Making-ofs vielleicht irgendwie auch gesehen. Aber gar nicht. Der Film ist manchmal so grisselig, als hätte ich meiner Mutter mein iPhone in die Hand gedrückt und gesagt, halt mal drauf, ich unterhalte mich jetzt mal mit Vater und du filmst uns einfach mal, kann auch ein bisschen wackeln. Und wenn es im Dunkeln so ein bisschen Artefakte gibt, ist egal, mach mal in den Film rein. Und dann kommt eine Aufnahme, da denkst du dir so, what the fuck, das ist ja, ich möchte an die Wand hängen. Also der Film ist da auch, und dann gibt's ganz viel experimentelle Sequenzen, auch mit Footage, was nicht aus diesem Film ist, so mit Stockmaterial und sowas, ohne zu viel zu verraten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wust. Der Film ist auch wirklich fordernd vom Schnitttempo her. Und das, man kennt das ja von Danny Boyle. Seit man Trainspotting gesehen hat, weiß man, der Mann, der ballert dich zu mit Editing. Aber trotzdem, das hat dafür gesorgt, dass ich seit langem mal wieder richtig Stress im Kino hatte. Das ist echt krass intensiver, fordernder Psycho-Horrorfilm, würde ich fast sagen. Ohne, dass er zu krass Horror ist. Und trotzdem, der ist auch schon bewusst FSK 18. Super atmosphärisch. Der Film ist wirklich Atmosphäre pur. Das Worldbuilding ist gigantisch, weil du siehst wirklich, Figuren reden nicht, sondern alleine in diesem Dorf, wo das am Anfang spielt, in dieser Gemeinschaft, du siehst einfach, wie die Person, wie die Welt dort funktioniert, ohne dass es, also das ist ganz fantastisch, wie wirklich jedes Detail in diesem Film etwas erzählt. Wirklich, du kannst diese 28 Jahre, die vergangen sind, spüren. Das ist nicht immer logisch. Und man darf auch, das ist sehr, sehr viel Plot-convenient, es gibt oft die Deus Ex Machinas und sowas, ist aber vollkommen egal, weil der Film was ganz anderes ist, als ich dachte, ganz andere Themen anspricht, als ich dachte, und wirklich auch trotzdem es schafft, diesem Zombie-Genre noch so viel hinzuzufügen, dass ich dachte, das Genre ist komplett auserzählt. Ist es offensichtlich nicht. Eine kleine Warnung, die letzten 5 Minuten des Films, Alex Garland und Danny Boyle haben auch schon gesagt, die wollen euch provozieren. Lasst euch nicht provozieren, und wenn doch, dann genießt es zumindest ein bisschen. Also ich dachte mir so, wow, was passiert jetzt? Krasses Ding, wirklich ein krasser Film. Ich hoffe, ich freue mich, nächste Woche mit euch drüber zu sprechen.
Oh, ey, du sagst, du willst mich doch wieder triggern mit dem Ende.
Nein, ist wirklich so. Die letzten 5 Minuten, ich habe schon gelesen, dass Leute dem Film eine 10 von 10 geben wollten, und dann haben sie gesagt, wegen dem Ende ist es ein absoluter Scheißfilm. Andere Leute feiern das total. Ich kann nur so viel sagen, im Januar kommt ja der nächste Teil. Der ist schon abgedreht.
Mhm. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, ja.
Ja, gut, wir gehen Freitag rein.
Ja.
Und ich bin hart gespannt. Ich habe keinen Trailer gesehen. Ich habe nichts gesehen extra, weil ich nichts. Ich habe nur einmal einen Trailer gehört mit diesem tollen Audio-Snippet, was aus dem Hintergrund so läuft, dieses Boots.
Ja, dieses britische Marschlied, das kommt auch im Film vor.
Ja, also.
Und selbst wenn du den Trailer gesehen hast, es ist nicht der Film.
Ja, also ich bin ganz gespannt. Wir gucken die Woche jetzt nochmal die beiden alten, um das abzuarbeiten. Und dann, nächste Woche dann.
Seid gespannt. Es klang jetzt halt wirklich wie so ein richtig durchschnittlicher Film. Ich würde jetzt gerne über einen richtig guten von euch was hören. Weil ich glaube, Kraven the Hunter, das ist doch ein geiles Ding gewesen, oder, Sandro?
Ich wollte ja die Aaron Taylor-Johnson-Brücke bauen. Und der Mann hat ja wirklich, der hat es jetzt versucht mit Nosferatu. Ich finde, er hatte eine starke Szene in dem Film, auch wenn der Film jetzt nicht unbedingt durch die Darsteller so gut ist. Und er hat auch wirklich sehr gut in 28 Years gespielt. Aber Kraven the Hunter, der muss auch einiges gut machen. Ganz kurz. Es gibt einen Comic von 1987. Spider-Man, Cravens letzte Jagd. Ich sag das jetzt nicht als Nerd, das ist fast schon, das ist eins der wesentlich großen Marvel-Comic-Werke. Das ist der Bane von Spider-Man. So. Und damals, weiß ich noch, in den 2000ern habe ich mich gefreut, weil es gab nach Spider-Man 3 die ersten Newsmeldungen, dass Sam Raimi in Spider-Man 4 macht und Kraven wird die Figur, der Antagonist. Ich so, Gott, das wird ja endlich so geil. So, 20 Jahre später bekomme ich das. Hm. Und es macht einen wirklich sauer. Evan Taylor Johnson ist ein sexy Dude, alles klar, aber der kann weder einen russischen Akzent, noch kann er hier in dem Film irgendwas spielen, weil der Film auch irgendwie auch nichts mit Kraven zu tun hat. Ich weigere mich, auf die Story einzugehen. Es hat natürlich wie alles in diesem Spider-Man-losen Spider-Man-Universum mit Madame Web und sowas und Venom, es ist immer noch traurig, nichts mit Spider-Man zu tun. Es kommen trotzdem ganz viele Spider-Man-Gegner hier drin vor. Ich denke mir so, Alter, was ist das für eine hanebüchene Story? Es ist hässlich wie die Nacht. Also diese ganzen schäbigen VFX-Gnus, die da rumrennen. Wirklich. Und dann, was ist denn das mit, was macht denn Russell Crowe? Was macht denn dieser russische Russell, der Typ, was auch immer er hier spielt? Das ist doch ja. Wirklich.
Was soll ich dir sagen, was der russische Russell macht? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was ich zu dem Film damals gesagt habe, als ich ihn tatsächlich geguckt habe, weil das war auch das einzige Mal. Das ist jetzt keiner von den schlechten Filmen, die man dann aus Lust an der Qual gleich nochmal ein zweites Mal guckt.
Kein Madame Web.
Ganz anders natürlich mit dem von Berg zurechtgelobten Madame Web. Aber ich habe den von vorne bis hinten nicht verstanden. Ich habe auch, wisst ihr ja, generell ein Problem damit, irgendwelche Typen, die früher böse waren, rauszupolen, um sie gut dastehen zu lassen, weil wo ist da der Gag? Warum kriege ich nicht endlich mal einen Film, wo der Bösewicht jetzt hier in Tütelchen auch wirklich mal die Leute zerfetzt und killt und einfach ein dummes Arschloch ist? Ich weiß nicht, ja. Vertragen wir das nicht? Ist das vielleicht, ist das dann zu viel?
Es ist ja nicht mal das schlimm, dass man, also niemand hat was gegen Anti-Helden, ist doch cool und so, weißt du? Aber Alter, der Typ will Spider-Man köpfen und an die Wand hängen. Und das ist nicht die Comicfigur. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist irgend so ein. Das kennt ihr noch, den Crocodile Hunter? Das ist der Crocodile Hunter in Sexy.
Ich kenne den nicht, aber es klingt geil. Der Crocodile Hunter in Sexy.
Der wurde von einem Rochen getötet. Lustigerweise.
Ja, Steven, kennst du den passt noch? Das.
Ich kenne Crocodile Dundee, aber der Crocodile Hunter.
Oh Gott, wir sind das denn? Das ist Crocodile Dundee. Scheiße.
Also der Film ist, dieser ganze Film ist halt einfach richtig schlecht. Selbst die sogenannten Action-Szenen sind irgendwie nicht gut. Die wirken statisch. Ich nehme Aaron Taylor-Joy zu keiner Zeit irgendwas ab. Der einzige, wo ich wirklich schmunzeln musste, war sein Vater und seine Erziehungsmethoden. Die finde ich ganz witzig, aber es hat halt überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass einige Leute den tatsächlich gut finden, weil der ist so schlecht geschrieben, dass der es gibt halt keine Hürde hier. Also du kannst halt der letzte dumme Wicht sein, du gehst hier rein und dann guck mal hier, Pelzmantel, und jetzt haut er die. Ich verstehe auch diesen Bezug nicht. Wie ist er nochmal ein Tier geworden?
Also ja, dieser Löwe blutet in ihn rein und dann hat er diese Tante dort, dieses Mädchen hat diese...
Du eine anständige Sepsis von kriegen, aber sonst nichts.
Nee, aber dieses Mädchen hat ja diese Karte.
Ja, die hat ja noch ihr Mau-Mau-Spiel dabei und dann geht's richtig rund. Hatte ich alles schon wieder verstanden. Also, es wird glücklicherweise ja, weil das war ja ein sehr veritabler Flop, es wird also kein Craven-Universum geben, das ist doch besser so. Und wir haben jetzt schon, wenn Steven den jetzt noch nicht geguckt hat, wird er den auch nicht sehen. Nicht, weil wir beide sagen, dass er den nicht gucken soll. Und es gibt halt eben auch nichts, Steven, dass wir das anzuckern können. Wir können nicht mal sagen, am Ende passiert dies oder das, womit du niemals rechnest.
Am Ende wird noch ein Spider-Man-Bösewicht revealed, kann man es zwar sagen, aber das ist es nicht mehr.
Nee, also am Ende wirst du höchstens denken, was ein Glück, dass dein Film um ist.
Ja, voll. Mhm.
Nee. Also du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja manchmal auch so Filme, die sind halt schon wieder schlecht gut. Und ich habe ja auch so ein Fable für eine ganz bestimmte Art von B-Movie-Actionfilmen. So ab und an. Nicht oft, aber irgendwie schlägt das immer mal durch. Mhm. Und so war das auch bei On the Edge, der mir auf Prime vorgeschlagen wurde. Und weil ich so cool bin, habe ich auch noch direkt On the Edge 2 geguckt. Also der erste heißt Showdown in den Bergen und der zweite Pfad der Wölfe. Also da wisst ihr schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Sind französische Filme, heute nicht die letzten, die ich dabei habe. Die anderen sind deutlich besser als das hier, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich daran ergötzt, wie mittelmäßig das ist. Aber trotzdem hat man halt irgendwie alles gegeben. Also es geht um Vater, der war mal natürlich übelst der Obermufti beim Militär und der hat irgendwie keine Verbindung zu seiner 17-jährigen Tochter und geht mit ihr wandern in den Bergen. Sie sieht eine Schlepperbande, wie sie jemand anderen umbringen, filmt das Ganze, sie entdecken sie und dann ist die Kacke am Dampfen. Ne? Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was passiert. Das ist der erste Film. Und im zweiten Film geht er dann zusammen mit seiner Tochter, mit der er sich natürlich, Spoiler, total also vertragen hat und die haben ein super Verhältnis und so, geht er dann auf so eine Art Survival-Trippen mit ein paar anderen Jugendlichen und dann kommt eine Söldnerbande und kidnappt die Kiddies und er muss ein Artefakt aus einer Militärbasis stehlen, weil das total wertvoll ist und dann gegen die Kiddies eintauschen. Also das zur Story, natürlich nur ein Vehikel, um irgendwie so halbgare Action-Szenen da reinzubauen. Und wie gesagt, irgendwie ist das schlecht. Also gerade der zweite Film ist wirklich so zugeschissen mit der kompletten Klaviatur der pathetischen Musik. Also der Film ist 80% wirklich nur irgendwelche hochmelodramatischen Streicher und also wirklich alles, was man aus anderen Filmen kennt, wird hier die ganze Zeit totgedudelt. Ist schon ein bisschen anstrengend. Aber irgendwie, wie gesagt, ich hatte irgendwie meinen Spaß und die haben sich schon Mühe gegeben. Vor allem halt auch der Hauptdarsteller, das ist kein Schauspieler, aber der hat den selbst produziert. Das ist irgendwie seine Produktionsfirma, waren seine ersten Filme, die er damit produziert hat. Und macht das irgendwie ganz solide. Die haben auch im ersten Teil zum Beispiel eine Plansequenz drin mit mehreren versteckten Schnitten, aber da hat man irgendwie gesehen, die wollten schon irgendwie was auf die Beine stellen. Und das rechne ich den Film hoch an und ja, On the Edge. Also wer ein Fable für B-Movie-Filme hat, der kann da mal reinschauen. Also kann man Spaß mit haben.
Ja, also das ist ja immer noch sowas, was mich so ein bisschen umtreibt. Will ich mein Fable für, also absichtlich für B-Filme irgendwie züchten? Oder will ich weiterhin wie bisher reinfallen? Weil meistens ist es ja so, wir suchen ja nicht mit Absicht einen schlechten Film raus, sondern wir versprechen uns was davon und dann ist es am Ende noch eine Gurke.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch was fürs Gurken-Orakel hier, ne? So ein Ruckzuck, ja, ist die Fresse dick, Film,
ja, Prime, ja, zack. Ja, also ich wäre nicht, also wenn der irgendwo griffig irgendwo rumliegt und hat eine schöne Kachel, wäre ich nicht erstaunt. Ja.
es ist auch so geil, ne? Der zweite Film heißt halt einfach Pfad der Wölfe, weil den Weg, den die dort bei diesem Survival-Training entlang wandern, heißt halt Pfad der Wölfe. Aber es hat halt sonst überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun. Also wirklich überhaupt nicht. Also man brauchte halt irgendeinen schmissigen schmissig in Tüttelchen Beititel, ne? Wie das in Deutschland so Usus ist. Da muss irgendein geiler Beititel dran. Und was ist besser als Pfad der Wölfe für einen mittelmäßigen B-Movie-Film? Also ich bitte euch.
Gut. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Das kann ich jetzt auch sagen. Also ich finde
so Samstagabend,
ne? Ja. Samstagabend. Ich muss mich mal kurz räuspern. Saturday Night Live ist ja bei uns in Deutschland nicht so ein großes Ding. Unsere deutsche Version haben wir alle geguckt, glaube ich, ne? Also, ne, ich möchte sie mal an die Beete ticken und all diese Dinge, die haben mich als in meiner Sturm- und Drangzeiten auf jeden Fall verfolgt. Damals wusste ich aber auch nicht so richtig, dass das im Grunde eigentlich eine Nachmachung ist von diesem amerikanischen Pendant, das ja immer wieder für Schlagzeilen sorgt, weil da einfach geile Gags sind, fiese Gags sind und dann tolle Musikleute da kommen. Leider wird es in Deutschland nicht ausgestrahlt. Das muss man immer irgendwie über ein VPN gucken oder irgendwo runterladen. Deswegen wird dieser Film im deutschen Kino oder hat in dieser Film im deutschen Kino überhaupt nicht funktioniert. Wenn er denn überhaupt im Kino lief, das weiß ich gar nicht so ganz genau, sondern ist jetzt auf dem Streamer zu finden. Saturday Night ist im Grunde von Jason Reitman, Die Entstehungsgeschichte, es zeigt die erste Folge, die live ging. Und zwar so, wie es wohl tatsächlich gewesen sein soll. Das heißt, wir sehen hier Schauspieler, die uns einen jungen Dan Aykroyd spielen, gespielt von Dylan O'Brien. Wir sehen Leute, die Jim Henson spielen, Lorne Michaels, den Erfinder von Saturday Night Live. Ein Schauspieler spielt einen jungen John Belushi, das macht er sehr geil, muss man sagen. Einen jungen Billy Crystal, einen jungen Chevy Chase. All diese Leute waren ja an der Entstehung von Saturday Night Live beteiligt. Und wenn ihr ein Fable habt für diese Show und immer mal wissen wolltet, wie hat das angefangen, um dann später vielleicht auf YouTube alte Folgen davon zu gucken, wo wirklich noch ein Belushi dabei ist oder ein Billy Crystal, dann guckt diesen Film. Und wenn ihr von dem, was ich jetzt die letzten 2 Minuten gesagt habe, nichts verstanden habt, dann einfach liegen lassen. Auch wenn er billig ist oder umsonst, weil dann werdet ihr nichts damit anfangen können. Es ist quasi, es wirkt manchmal wie so ein One-Shot, weil alles spielt in diesem Studio. Jeder hat eine klare Rolle. Einige wollen aber sich natürlich dagegen aufwiegeln und wollen was anderes machen, weil wann hat man schon die Gelegenheit, vor einer Live-Kamera, was dann hinterher nicht rausgeschnitten werden kann, Unfug zu betreiben. Das ist im Grunde der Film. Es strotzt vor lauter Schauspielern, die wir mögen, auch in kleineren Rollen. J.K. Simmons ist noch mit dabei und der schadet ja nie. Dann kann man das machen. Jason Reitman macht auch einen tollen Job. Ich hatte meinen Spaß damit. Ich kenne viele alte Folgen von Saturday Night Live und deswegen ging das. Ansonsten, ne. Also, ne, ne.
Naja, seit die Gaga da Host war, bin ich verfolgt das ja mit großem Interesse.
Okay.
Von daher.
Deswegen. Also weil sie einmal jetzt vor kurzem
ja, hallo, war. Ich war zweimal schon.
Ja, ja, okay. Also es gibt schon wirklich ein paar, gerade so in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 20 Jahren oder sowas, gibt es schon ganz geile Gags. Es gibt so eine tolle Folge und da muss ich sagen, der einzige Grund, warum ich Justin Timberlake mag, ist, weil der sich absolut nicht ernst nimmt und bei Saturday Night Live sehr oft vertreten ist mit wahnsinnig geilen Gags. Also wie er Bon Iver spielt zum Beispiel, ist einfach super geil. Oder wenn Prince verarscht wird oder sowas. Aber da sind wir halt noch meilenweit weg. Der Humor war damals viel, viel anarchischer. Also die wollten sich wirklich mit allen anlegen und keiner war sicher, dass das überhaupt fortgesetzt wird, dass es eine zweite Folge gibt. Dann zu gucken, dass wir jetzt, glaube ich, in Staffel, weiß ich nicht, 50 oder so sind, ist das schon Wahnsinn.
Ja, ist ja schon krass. Und auch die ganzen großartigen Schauspieler, ne, die das hervorgebracht hat. Das ist immer wieder beeindruckend.
Ja.
Ja, also von früher kenne ich nicht viel von Saturday Night Live. Ich habe mir eine Zeit lang mal einiges von Andy Samberg angeguckt. Mhm. Das ist ja dann sozusagen eher neuerer Natur. Und da gibt's ja diesen einen legendären Gag mit diesem Brief und mit dem Erschießen, wo hier mit Dawson's Creek irgendwie aufgegriffen wird. Diese so eine Szene irgendwie und das soll so ein ganz... Der Gag hat irgendwie alles verändert. Ich habe mir dazu mal ein YouTube-Video angeguckt. Ich weiß nicht, ob du weißt, welchen ich meine, Mo?
Nee, ich hab's gerade noch nicht vor Augen, ne? Nee.
Ich kann dir auch nicht mal ganz genau sagen, wie der abläuft, aber vielleicht wird's der eine oder andere da draußen erkannt haben. Und dazu läuft hier dieser Hit von Imogen Heap mit dem Vocoder-Sound.
Mhm.
Auf jeden Fall ein sehr spezieller Gag. Ich habe den damals Berg gezeigt und der konnte damit gar nichts anfangen. Aber vielleicht können wir im Nachgang dann nochmal reinschauen.
Also das wundert mich jetzt nicht, dass der Berg da was dem Willen anfangen kann. Es ist halt so, viele Gags bei Saturday Night Live, wenn man drüber nachdenkt, funktionieren die nicht wirklich. Dann sind die, es gibt halt ganz viele Dots, ganz viele schlappe Dinger. Was dann funktioniert, ist die Performance der Schauspieler und dass die sich zum Teil ja selber nur schwer in ihrer Position halten können und die ganze Zeit grinsen und lachen. Die wissen schon, was sie da für einen Quatsch machen. Und daraus ist halt so viel entstanden. Auch so ein Will Ferrell hatte da halt seine große Momente und der macht das halt immer noch, wenn auch für seine eigenen Filme. Also gerade auch einer von seinen Gags gilt als einer der besten, die je gemacht wurden. More Cowbells heißt das Ding, könnt ihr ja mal googeln. Und die Cone-Ads sind super. Ja davon erfunden worden von Dan Aykroyd. Der hat ja noch einen eigenen Film nachher gekriegt oder sowas.
Echt?
Also es ist eine Basis für richtig geile Comedy und es ist eine Basis für geile Witze und halt eben auch ein bisschen böse Witze. Und wenn man dann da Schauspieler sieht oder Musiker, die halt einfach Bock drauf haben, sich auch total zum Nappel zu machen, dann ist das halt witzig. Also ich habe ja eine große Liebe für Kristen Wiig und wenn sie Björk ist, ist das einfach zum Dahinschmelzen. Es ist großartig. Ja.
Ich habe es jetzt übrigens gefunden. Das war Dear Sister mit Andy Samberg und Hader. Weiß ich
nicht. Also, okay. The Shooting, aka Dear Sister. Okay, okay. Werde ich mir ansehen gleich nachher. Und dann gibt es da nächste Woche noch ein Callback.
Steven, du musst jetzt unbedingt mal den Mo hier aus dem Saturday Night Live-Universum rausreißen. Das ist so, als wenn ich über Dune rede.
Ich merke
was ganz Bodenständigen, weißt du? Irgendwas, was sich jeder gut vorstellen kann. Was Deutsches.
Ja, so eine richtig schöne Doppelhaushälfte im Vorort, meinst du?
Das löbe ich mir, ne?
Das löbe ich mir. Also wir haben tatsächlich eine deutsche Serie gefunden, die uns im Comedy-Bereich sehr, sehr viel Spaß macht. Also Doppelhaushälfte ist eine ZDF-Neo-Produktion, also gibt es dementsprechend in der ZDF-Mediathek, aber auch auf Netflix, zumindest die ersten beiden Staffeln. Und handelt von zwei Familien, die eine auf der linken, die eine auf der rechten Seite, die halt in diesem Doppelhaus, in den besagten Doppelhaushälften wohnen. Und einer davon wird gespielt von Milan Peschel. Und den mag ich tatsächlich ganz gern. Und der spielt ja halt so einen typischen mittelständischen Typen, der irgendwie immer flotte Sprüche auf dem Mund hat, aber durch seine Berliner Schnauze vor allem da auch immer sehr viel Spaß macht. Das Ganze spielt in einem Berliner Vorort. Hat eine Frau, die halt komplett asiatisch aussieht, also asiatische Wurzeln hat, aber auch diese Berliner Schnauze hat und dann halt Rocco als Kind. Der Typ ist der Knaller, ja, könnte ich mich immer wieder weghauen, wenn der seine Szenen hat, weil der so wirkt immer so ein bisschen zurückgeblieben und hat da schon den ein oder anderen Scene-Stealer gehabt jetzt in der ersten Staffel. Und auf der anderen Seite haben wir dann Benito Krause, der jetzt in dem Ghosts-Remake oder in der deutschen Ghosts-Fassung die eine Hauptrolle gespielt hat. Da fand ich ihn nicht so toll. Und ich muss auch hier sagen, dass er jetzt nicht der geilste Schauspieler ist. Aber zusammen mit Mariam Sareh spielt er da halt das Paar auf der anderen Seite. Und man merkt jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen an den Namen. Also das ist halt sehr divers besetzt, so von den Leuten, die dort mitspielen. Und dementsprechend werden da auch sehr viele Klischees dieser Art halt aufgegriffen. Aber das wirkt irgendwie nie abgestanden und ist auch nicht immer nur einseitig. Also ich sag mal, eine meiner liebsten Folgen war Vorrunden aus. Geht's um die Fußball-WM, wo dann halt Deutschland gegen eine afrikanische Mannschaft spielt. Und dann der ganze Vorgarten halt mit Schwarzen voll ist. Und da sind auch welche dabei, die halt für die afrikanische Mannschaft sind, welche für die deutsche Mannschaft. Also eigentlich alles ganz modern und irgendwie total cool. Und dann ist halt der eine Weiße dabei, der halt sagt, das ist hier, darf ich überhaupt hier sein? Fühlen sich die Schwarzen davon nicht eingeschränkt? Und halt so ein überkorrekter, überwoker Typ halt ist. Und das wird dann da so ein bisschen auf die Palme genommen. Also in diese Richtung wird da halt viel aufgegriffen und uns hat das total viel Spaß gemacht bis jetzt. Wir sind in der ersten Staffel noch, in den letzten Folgen. Mal gucken, es gibt mittlerweile 4 Staffeln und also wenn Milan Peschel hier mit der Berliner Schnauze den Mund aufmacht, dann muss ich schon immer anfangen zu grinsen, weil das halt auch so ein cooler Typ ist. Also wirklich, macht sehr viel Spaß.
Ich bin ganz verwirrt, dass es schon so viele Staffeln gibt. Ich dachte, das ist eine neue Serie, die jetzt gekommen ist, weil ich die Kachel erst vor kurzem das erste Mal überhaupt gesehen habe.
Ja, nee, gibt's glaube ich schon seit 2021 oder 22.
Ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich suche ja immer Essensserien.
Also eine kleine Warnung. Ich finde, was die das Niveau der Witze ist insgesamt eigentlich sehr gut, aber warum die erste Folge echt mit einem Pipi-Kaka-Witz einsteigt, das erschließt sich mir nicht, weil das irgendwie nicht das Niveau ist, wo ich dann so dachte, okay, da muss ich erstmal überlegen, okay, ist das jetzt das Richtige, was wir hier gucken, oder ist das so das, was wir gucken wollen? Aber ja, wie gesagt, wird dann deutlich besser, wenn man da einmal drüber hinweg ist. Ja.
Boah, selten bei einer Review habe ich gedacht, das ist sowas von nichts für mich. Also alles stößt mich weg. Tut mir leid, Steven. Aber ja, das ist.
Aber das war mir absolut klar, dass ich dich mit nichts überzeugen könnte, da reinzukommen. Ja. Ist auch völlig in Ordnung. Ja.
Also deutsche Filme dann so im Dramabereich und so oder auch selbst im Genre-Kino gibt es ja hier und da immer mal wieder ein paar schöne Perlen. Aber das ist. Oh, boah.
Also ich könnte jetzt auch Mo noch mal ein bisschen anstupsen, dass Andy, ne, also von Milan Peschel gespielte Charakter, auch als moderner Ekel-Alfred beschrieben wird.
Ah, das ist gefährliches Territorium, weil Ekel-Alfred und Motzki sind zwei meiner All-Time-Helden. Motzki noch mehr sogar als Ekel-Alfred. Und ich habe Motzki geliebt. Also eine größere Drecksau wie Motzki hat es nie gegeben. Und deswegen schwierig daran zu kommen, aber ich werde auf jeden Fall mal reinlinsen.
Sehr schön.
Wo ich nicht reinlinsen werde, weiß ich jetzt auch, und zwar in das, was jetzt kommt.
Das könnte schon eher was für mich sein, vom Namen her.
Ja, also mir wurde von Netflix Verirrte Kugel 3 vorgeschlagen. Ich dachte erstmal, was für ein behinderter Titel.
Und dann dachte ich mir eure Folge Cockpuncher 6 oder wie die hieß.
So, ja. Ja, also das geht ungefähr in die Richtung. Und ich dachte mir, wenn es Verirrte Kugel 3 gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch die anderen beiden Teile. Und so, dem ist auch so. Also wie ich das wieder rausbekommen habe. Auf Netflix gibt es also alle drei Teile von Verirrte Kugel oder Bal Perdu, wie es auf Französisch heißt. Das sind jetzt also die anderen drei französischen Filme, die ich hier dabei habe.
Du Connoisseur, du.
Bal Perdu.
Ja, was hast du denn da rausgesucht, Schatz? No, wir gucken heute Bal Perdu 3.
Bal Perdu, oh, ja. Oh, das ist ein richtig schöner französischer Art aus Film.
Hier bitte den Rouge-Teppich einfügen.
Hier kommt der Rouge-Art aus Teppich.
Also eigentlich, Perdre heißt ja verlieren, also eigentlich verlorene Kugel, was auch so ein bisschen besser auf jeden Fall zutrifft. Also worum geht's? Es geht um Lino. Lino ist ein Autoschrauber und du siehst in der ersten Szene von Verirrte Kugel 1, wie er einen schrottigen Nissan mit einer Stahlkonstruktion so aufmotzt, dass er damit durch Betonwände fahren kann.
Ich bin sowas von dabei. Das ist ja wie Death Proof mit Drive. Geil.
Ja, und er will dann mit seinem Bruder so ein Ding drehen und das geht schief. Er wandert in den Knast, wird dort von einem Polizisten dann aber rausgeholt, weil er die Polizeieinheit bezüglich der Autos aufmotzen soll und unterstützen soll. Da wird halt so eine Spezialeinheit aufgebaut. Und da gibt's dann so ein Komplott. Natürlich gibt's einen Polizisten, der ein falsches Spiel spielt und sein Chef, der ihn dort rausgeholt hat, wird in diesem einen aufgemotzten Auto, in dem er sitzt, erschossen. Und die Kugel bleibt dann praktisch im Auto stecken. Und das ist die verirrte Kugel, die seine Unschuld beweist, weil natürlich alles auf ihn zurückfällt. Und was dann folgt, ist im Grunde genommen, also Teil 1 und 2 sind sich sehr ähnlich dahingehend, dass sie jeweils eine Szene haben, wo er sich ziemlich over the top aus einem Polizeirevier prügelt. Und das ist wirklich geil inszeniert, das macht total Spaß. Auch wenn ich mich frage, warum arbeiten in dem Polizeirevier nur 5 Leute. Aber trotzdem ist das cool inszeniert und wie gesagt, macht richtig Spaß. Und was diese Filme absolut hervorragen können, sind Verfolgungsjagden. Diese Verfolgungsjagden in den drei Teilen stehen Hollywood-Verfolgungsjagden in absolut nichts nach. Also das siehst du auch in Mission Impossible oder in Fast and the Furious halt nicht viel besser. Also das ist mega geschnitten, das ist dynamisch wie Sau. Das vermittelt eine Geschwindigkeit, die ich selten bei Verfolgungsjagden in anderen Filmen erleben durfte. Also dafür ziehe ich auf jeden Fall den Hut. Natürlich ist dieses, ja, da gibt's irgendwie einen Polizist, der ein falsches Spiel spielt und so, hat man irgendwie alles schon mal gesehen. Also storytechnisch holt das einen jetzt nicht ab. Dahingehend gibt's dann aber noch diese zweite Action-Szene, die es sozusagen im ersten und zweiten Teil ähnlich gibt. Und zwar hat er dann so ein aufgemotztes Auto, wo vorne wie so zwei Gabeln dran sind, mit denen er andere Autos halt von hinten aufgabelt und im ersten Teil dann einfach mal das komplette Heck abreißt. Das ist sozusagen die Action-Szene des ersten Teils. Und im zweiten motzt er das dann noch dahingehend auf, dass da so ein Elektroschock rauskommt. Und damit werden die Autos dann einfach mal 10 10 Meter durch die Luft geschleudert. Und das Geile ist, in allen drei Filmen ist alles komplett echt gedreht. Also mit echten Autostunts, mit auch Hubschraubereinsatz und auch durch Innenstädte. Und da ist so viel Geiles dabei. Ich hatte wirklich so viel Spaß mit den Filmen. Natürlich sind das jetzt irgendwie keine Überwerke oder so, aber so als Ganzes gesehen ist das eine wirklich gute Trilogie, die vor allem auch, und da habe ich mich halt gefragt, warum heißt denn der zweite auch noch Verirrte Kugel und der dritte auch, weil der Gag ist ja schon im ersten gelutscht. Ja, ergibt dann doch Sinn, weil alles eine große Geschichte erzählt. Also eigentlich sind das Teil 2 und Teil 3 und erst am Ende ist die ganze Geschichte auserzählt. Und das finde ich auch spannend, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von Anfang an, also haben sie vielleicht irgendwo damit gerechnet, oh, wenn es ein Erfolg wird, dann drehen wir die anderen Filme auch noch. Und so kam es ja dann anscheinend und sie konnten das Ding dann rund machen. Ja,
du weißt das, wie das also mit Autorennenfilmen ist, die immer und immer mehr Fortsetzung bekommen. Im vierten fliegen sie dann ins All. Ne?
Ja, ja, genau. Aber so abgedreht wird es dann hier nicht. Ich meine, klar, also Autos, die 10 Meter durch die Luft fliegen mit Elektroschocks, ist auch schon ziemlich abgefahren. Aber wie gesagt, also ich hatte wirklich meinen Spaß. Die ist deutlich besser als On the Edge. Das hat richtig Action Value hier. Ja, also jeder, den ich jetzt damit nicht abgeholt habe, den kann ich mit allem, was ich noch dranhänge, auch nicht abholen. Von daher.
Ach so, möglich auch noch was fürs Gurken-Orakel.
Das hat Spaß gemacht. Ja, doch, sehe ich mich. Ja.
Sehr gut. Wenigstens einen, den ich hier abholen konnte. Den ich aus seinem Versteck, aus seinem Cover rausholen konnte.
Ja. Also, fangen wir doch mal mit der Tür ins Haus. Mo, du hast einen Film mit Bryce Dallas Howard geguckt. Sag mal was dazu.
Ja, ich fand den nicht gut.
Oh Mann, nee. Ich habe gedacht, ich habe so gehofft, dass es dein Bryce Dallas Howard Rehabilitierungsfilm wird.
Nee, wüsste nicht, wie das klappen soll. Was mich für sie freut, ist, sie sieht auf jeden Fall besser aus. Nicht im Sinne von Bodyshaming besser oder sowas, sondern einfach, sie sieht irgendwie gesünder aus. Ich glaube, was auch immer sie da gerade am Laufen hat, das tut ihr gut. Und ich mochte diese Frisur sehr gerne, als sie diese beiden Zöpfe getragen hat. Also das kann ich positiv schon mal sagen.
Das für eine Review, Alter.
du sagst, ich wollte was mit was Positivem anfangen.
Die Zöpfe waren toll, ja, stimmt.
Ja, ich mag diese Frisur, das kann ich doch mal sagen. Ansonsten, ja, das ist nicht so mein Gag-Niveau. In Deep Cover, für die, die es nicht wissen, geht's darum, dass ein Polizist in ein Impro-Theater-Dingsbums reinläuft und sagt, ich brauche Impro-Comedians für eine Sting-Operation, für eine Undercover-Operation. Warum Impro-Leute? Weil ihr wisst dann immer auf die Sekunde genau, was ihr sagen müsst. Ihr improvisiert die ganze Zeit, deswegen wäre das geil. Und Bryce Dallas Howard ist eigentlich eine gescheiterte Schauspielerin, die so Impro-Kurse gibt und sagt so, ja, die Idee finde ich gar nicht schlecht, ist gerade auf dem Weg zu den beiden Besten, die sie hat, um die zu fragen. Wenn die kommen dann aber gerade und sagen, wir sind hier gerade engagiert worden, also gibt es einen Plan B und zwei andere Dullis werden dann mit aufgenommen und der eine Dulli ist Nick Mohammed, den wir aus Ted Lasso kennen und der zweite Dulli ist Legolas. Ich habe hier leider nicht geschmunzelt, ich habe hier nicht gelacht, ich fand das nicht witzig, ich fand die ganze Idee, ich will gar nicht mit der Logik anfangen, weil das ist ja natürlich nicht Sinn der Sache, das verstehe ich schon alles, aber von der ersten bis zur letzten Sekunde, ich hatte hier überhaupt keinen Spaß, die ganze Zeit nicht. Wir haben den zwischenzeitlich sogar ausgemacht und in Ermangelung etwas zu finden, das nur noch 40 Minuten geht, weil Paula dann zu Bett wollte, hat sie gesagt, ja, dann lass das diesen Scheiß zu Ende bringen. Dann haben wir weitergegangen. Ian McShane kann das nicht retten, Paddy Considine kann das auch nicht retten. Sean Bean hat es versucht, aber wie so oft in seinen Filmen,
sag's nicht.
Er liegt da seiner Rolle.
Sag's nicht.
Es ist halt, wie es ist. Ja, für mich ist der, glaube ich, nicht gemacht. Ich sehe, dass der ziemlich viele gute Kritiken kriegt und die Leute haben Spaß damit. Das kann man wahrscheinlich haben. Vielleicht war das einfach nicht der richtige Tag für mich. Ich weiß es nicht.
Das ist echt schade, weil auch hier muss ich wieder sagen, das ist einer dieser Filme, die mache ich vor allem an, um was Aktuelles mitzubringen. Ich habe den aber schon vor 2 Wochen geguckt. Da, ne, ich habe einfach gedacht so, na, da hast du was. Das kannst du hier in die Liste eintragen. Und das ist gerade aktuell. Es sind viele Stars drin. Und ich habe mich schon so auf dem 5er, ne, 5 von 10 Punkte Film zusteuern sehen. Und dahingehend wurde ich mal wieder super überrascht. Also der Film ist richtig doof. Aber dadurch, dass der das die ganze Zeit weiß und so überspitzt darstellt, fand ich das halt sehr sympathisch. Also ich fand den wirklich funny, weil die Idee einfach sehr, die ist schon so abstrus, ne, dass man Schauspieler nimmt und in die Mafia-Kreise schickt. Und alleine, ich muss wirklich sagen, Orlando Bloom hat, also der ist so cool in diesem Film, wie er die ganze Zeit seinen inneren Robert De Niro challenged. Und dann, der ist am Anfang, wie er eingeführt wird, ne, mit seinen Haaren, mit seinen längeren Haaren und dann einen auf mega dramatisch macht und dann stellt sich aber raus, er spricht gerade für Potenzmittel oder was auch immer vor und er macht halt immer einen auf De Niro und dann zersägt, der Film ist ja auch relativ heftig für eine Komödie und dann zersägt er irgendwann eine Leiche mit einer Kettensäge und sagt, genauso würde es De Niro machen. Und das finde ich, also diese Parodie auf Method Actor fand ich schon sehr großartig. Also hat mir sehr gut gefallen. Paddy Considine ist eh immer toll. John Bean hat uns so sehr das Licht von unten in die Fresse geleuchtet, leider. Aber ich muss auch sagen, Bryce Dallas Howard war sehr sympathisch in dem Film. Irgendwie fand ich die cool als Leading Lady, hätte ich ihr nicht abgekauft. Und insgesamt muss ich sagen, ich hatte echt viel Spaß mit dem Film. Aber vielleicht auch wirklich, weil ich überhaupt gar nichts erwartet habe. Aber es ist ein guter Freitag. Abendfilm, muss man sagen. Also da gibt es schlechtere auf Prime.
Ja, auf jeden Fall. Das gebe ich dir auch. Und weißt du, das ist einer von den Filmen, die dieses Phänomen bedienen. Der ist besser, wenn du drüber redest. Weil ich gebe dir total recht. Also Orlando Bloom in dieser Szene, wo er quasi für das Potenzmittel vorspricht oder dass er eigentlich nur eine Werbung hatte, die dann später auch nochmal gezeigt wird und sowas. Das ist alles irgendwie witzig und charmant und jeder hat so den einen oder anderen, man nimmt Nick Mohammed auch total ab.
Der Ted Lasso, Ned hieß er, ne? Oder wie hieß er? Nate,
ja.
Als der Knappe, dass denen da nichts Besseres eingefallen ist. Und dann wird das zu so einer Urban Legend. Der, hast du schon gehört? Der Knappe ist wieder in der Stadt. Das ist so geil. Sorry, aber ich müsste echt lachen.
Also wie gesagt, wenn man drüber redet und man guckt den vielleicht am Freitagabend dann nicht alleine oder so, dann macht der vielleicht tatsächlich Spaß. Bei mir hat's halt einfach nicht geklappt. Ja. Ist, ne? Der Knappe, da muss ich jetzt aber erstmal überlegen, weil du hast ihn auf Deutsch geguckt.
Ja.
Der hatte in Englischen war der Name gar nicht so blöd.
Mysteriös.
Komme ich aber nicht mehr drauf. Ist schon wieder komplett weg, ja.
Dieben. Ja, Mo, du hattest bei dem Film ja anscheinend nicht so viel Spaß, aber vielleicht kann ich den Spaß jetzt nochmal ein bisschen aufmuntern, indem ich jetzt nochmal das Genre dieses Films für das nächste Blind Ranking aufgreife.
Also wenn das wiederkehrt, ist sieben, brauchen wir hier einen Jingle, das weißt du, ne?
Ja, ich merke schon, das könnte ein Ding werden, ne? Aber mal schauen. Also ich habe das jetzt als Comedy-Agenten-Movies. Das ist die Liste, die ihr jetzt
nackte
bekommt.
Nackte Kanone ist auf 1.
Und ich habe hier...
Nackte Kanone ist auf 1.
Ja, genau. Also, was ist auf 1?
The Naked Gun. Das Original ist auf Platz 1. Trage ich schon mal ein.
Die hab ich leider nicht mit am Start. Das wäre auch einfach zu einfach. So, wir starten mit... True Lies.
Wie viel gibt's diesmal?
5.
Boah, True Lies ist schon geil, ne?
Puh. Ja.
Warte mal, das sind Agentenkomödien. Oder Agenten.
Im weitesten Sinne, genau. Also wo immer, ich sag schon, ein recht starker komödiantischer Anteil drin ist.
True Lies eigentlich schon ziemlich weit vorne, ey. Ich pack den ganz selbstbewusst auf die 2 für My Man James.
Okay.
3.
Okay. Kingsman, der erste.
Kommt bei mir auf die 3. Mag den.
2.
Aber, krass. 4 True Lies. Top Secret, Val Kilmer.
Oh Gott, ich weiß, du hast doch am Ende wieder irgend so was Beschissenes. Ich setze ihn auf die 4, weil ich einfach Angst habe.
Du hast Angst vor Stevens kleinem. Ja, das glaube ich. Und deswegen würde dich das, was ich jetzt tue, überraschen. Aber Top Secret ist erwiesenermaßen die Nummer 1.
Ich hab das bei dir erahnt, dass das in die Richtung gehen könnte. Drei Engel für Charlie, volle Power. Also nicht das komische Reboot, was es gab, sondern der erste mit...
Gab ein Reboot?
Cameron Diaz, Lucy
Liu. Also das erste Reboot und nicht das zweite.
So gesehen ist es richtig, genau.
Fünf.
Ja, das ist bei mir vier.
Oh Gott, Steven, du Arschloch. Ich hasse dich jetzt schon.
Also, ich hatte erst überlegt, ob ich Agent Ranji direkt die Welt nimmt, aber das war mir dann doch zu abgedroschen. Aber ich habe trotzdem auf jeden Fall einen Knaller genommen. Es war Big Mamas Haus.
Den kenn ich sogar. Alles richtig gemacht.
Ich habe den im Kino gesehen mit meiner Oma damals und da war ich, oh Gott, und den war ich schon als Teenager.
Oma damals,
ja, wirklich. Leute, in Bautzen.
Oh. Ja. Ja. Ey, Sandro, was soll ich sagen? Big Mamas Haus ist deine Nummer 1.
Auf jeden Fall. Es war ein sehr prägendes Ereignis.
Ich glaube, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Und ich zu der Zeit fand ich den, glaube ich, auch ganz unterhaltsam. Wenn ich den jetzt gucken würde, wäre der wahrscheinlich deutlich niedriger an meiner Gunst. Platz 2 bei Sandro war True Lies, 3 Kingsmen, 4 Top Secret und 5 3 Engel für Charlie.
Es gab noch 2 Fortsetzungen. Ey, was ist denn hier los? Wird mal wieder Zeit.
Mo hat auf jeden Fall, ich finde, eine gute Zusammenstellung gemacht. 1 Top Secret, 2 Kingsmen, 3 True Lies, 4 3 Engel für Charlie und 5 Big Mama Schaus.
Stehe ich zu. Also, da ist keiner falsch platziert.
Ja, ist eh nicht mein Genre, deswegen, super. Egal, ich bin nur gerade auf die Moviepilot-Seite von Big Mamas Haus und sehe, dass du 0 Punkte gegeben hast. Ah, schön.
Ja, gut, ja.
Ich habe jetzt richtig Bock, den zu rewatchen, danke Steven.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich von diesen absoluten Spaßgranaten jetzt zu dem wirklich sehr düsteren Limbo überleiten soll. Das fällt mir auf jeden Fall sehr schwierig. Und als ich den gesehen habe, das war nämlich jetzt im Zuge des Films, den wir auch danach besprechen, ist nämlich vom gleichen Regisseur, und zwar von Soi Chiang, habe ich mir den angeschaut, weil der sozusagen als bester Film von ihm betitelt wird. Und ich habe den ein paar Minuten angehabt und dachte, das ist doch ein richtiger Film für Sandro. Also auch für die anderen beiden, glaube ich, aber vor allem für Sandro. Und musste dann sehr schnell feststellen, dass er ihn schon vor einiger Zeit sogar bei uns mal besprochen hatte. Das war aber vor unserem Reboot, meinte er. Von daher habe ich dich jetzt praktisch mit an Boot geholt für diesen Film.
Naja, also ich frage mich gerade, wer hier wen an Boot geholt habe, weil ich Limbo habe ich vor 2-3 Jahren schon gesehen und offensichtlich habe ich dich in dieser Folge nicht angefixt, wie sich herausgestellt hat. Aber er war damals, glaube ich, auch nur zu kaufen und nicht im Abo. Und City of Darkness habe ich ja auch vor dir gesehen und dir quasi auch gepitcht. Deswegen würde ich den Spieß mal umdrehen und sagen, Steven, du bist jetzt meiner Einladung eines schönen Action-Finales hier gefolgt. Bist du denn jetzt Fan dieses Regisseurs?
Also City of Darkness, den wollte ich ja sowieso schauen und du warst dann so nett, mir den Hinweis zu geben, dass er jetzt auf Wow zu sehen ist und da musste ich dann auch wirklich gleich zuschlagen, weil ich schon sehr viel Gutes über den Film gehört hatte und seit dem ersten Trailer sowieso komplett angefixt war. Und Limbo ist dann schon eine etwas andere Art von Film, also das ist halt so ein düsteres Hongkong-Noir-Thriller-Ding mit harten Fincher-Vibes, wie ich finde. Und ich würde jetzt erstmal mit dem Film starten. Also da geht's um einen Killer, der Prostituierte und Obdachlose killt und also nur Frauen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab, und denen dann die linke Hand abtrennt. Also allein schon dieses Setup erinnert ja, also könnte auch eine Inhaltsangabe aus einem Fincher-Film sein, finde ich. Und dann hast du natürlich den alteingesessenen Polizisten, der einen jungen Polizisten an die Seite bekommt und die beiden müssen dann irgendwie herausfinden, warum der Killer das tut, was er tut und ihn irgendwie zur Strecke bringen. Das Ganze wird noch verbunden mit einer tragischen Backstory von dem etwas älteren Polizisten, der seine Frau bei einem Autounfall verloren hat. Und verantwortlich dafür war eine junge Dame, die hier auch mit in der Geschichte eine ausschlaggebende Rolle spielt, weil die so Verbindungen in diese Szene dort hat, wo sich das Ganze abspielt. Und was mir als erstes generell bei diesem Film aufgefallen ist, also der ist komplett in Schwarz-Weiß schon gedreht und hat dementsprechend auch eine ganz bestimmte Stimmung, die er transportieren möchte. Und ich dachte nur, wie dreckig ist denn dieses Drecksloch von Hongkong oder zumindest die Viertel, in denen die gedreht haben? Also selten so viel Müll, Dreck und Müll.
Oh, das ist halt echt schon beeindruckend. Fast so. Ich glaube, wie hieß der Kollege? Soi Cheng wollte hier auch schon so ein bisschen sein Sin City kreieren. Also das ist eine surreales Hongkong. Ja. Das hat nicht mehr viel mit unserer Welt zu tun. Und das mochte ich. Auch das ist nicht bloß schwarz-weiß, ne? Das ist schon, die Kontraste sind so stark, also du hast nicht viel Grautöne, du hast nur nur schwarz. Und das ist sehr nihilistisch. Und ich weiß noch, ich habe den jetzt wirklich schon 3 Jahre her, aber dass die Atmosphäre des Films und dieses Sinistre und Düstere und Eklige und Stinkende und Räudige, das ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Nach dem Film willst du dich waschen. Und dazu kommt halt diese, also Gewalt gegen Frauen.
Das hat mich auch... Ja. Da musste ich tatsächlich auch ein paar Mal schlucken und dachte so, oh, krass, wird das nochmal irgendwie in irgendeiner Weise so aufgelöst, aber tatsächlich nicht so richtig. Deswegen, das fand ich auch durchaus problematisch, so ein bisschen, an dem Film. Aber es passt natürlich in die Art von Story und die Art von Welt, die er dort halt porträtieren will. Von daher, man muss es vielleicht vorher wissen und sich ein bisschen darauf einstellen, weil das fand ich dann auch an der einen oder anderen Stelle echt so, wo ich dachte, ey, die Frau, die ist schon so am Ende und ihr macht immer noch weiter. Es geht nicht um Vergewaltigung, sondern einfach, wie sie mit ihr als Verdächtige oder ja als Beteiligte irgendwie umgehen. Also das ist schon Machtmissbrauch auf jeden Fall auf sehr hohem Niveau.
Ja, und auch, jetzt kommen die Bilder wieder, ne? Du siehst ja hast du dann doch recht viel mit dem Opfer zu tun, mit dem Täter dann zu tun. Der bekommt ja noch richtig, sag jetzt mal, es ist jetzt kein Kevin Spacey oder, ne, wenn man das mit 7 weiter vergleicht, aber der bekommt ja trotzdem, Screentime. Und das ist auch, ey, was ist alles auch so düster, was der dann alles so macht und dieses Ende, wo sie in dem Schrank sitzt, ne, mehr will ich dazu nicht sagen, das ist, boah, ey, wenn euch sowas, also der kratzt schon am Horror, finde ich teilweise.
Es war schon ein hartes Stück, aber der hat mich schon irgendwie gefangen genommen. Der hat mich in diese Atmosphäre reingesogen. Der war super gespielt. Und das Einzige, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, war halt das Ende, weil das war halt sehr konstruiert, weil ich so dachte, wie soll ich das formulieren, ohne dass ich irgendwas spoiler? Junge, mach doch einfach mal die Klappe auf, dann wäre das Ganze nicht so geendet. Aber sie wollten es halt genau so enden lassen.
Ja, sehr schicksalhaft, ja, aber...
Ja, so und man wollte einen halt ähnlich zerstört zurücklassen, wie das bei 7 halt auch der Fall war. Also das hat man schon gemerkt, dass der Film, der wird, da wird niemand auf dem Pferd in den Sonnenuntergang reiten. Ne? Also, so viel sei vorweggenommen.
Es gibt keinen Funken Hoffnung, genauso wie es kein Licht gibt in dieser Stadt. Ist jetzt auf Prime, also ich habe echt fast Bock, den zu rewatchen.
Aber
ne?
Ganz, ganz wichtig für diejenigen, die die Folge hier, ne, also unsere Fans hier schnell hören. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nur noch 2 oder 3 Tage auf Prime. Dann ist er raus.
Dann hurry up. Aber
hurry up.
Ganz
und
anders.
Noch ganz eine Sache noch zu dem Film. Fandest du auch, dass er davon profitiert hätte, wenn der etwas... wenn der nicht so clean digital gedreht worden wäre, sondern etwas grobkörniger noch mal Dreck reingebracht
hätte? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich fand das geil, weil es sollte, wie gesagt, ich habe das als so eine Frank Miller-Ästhetik wahrgenommen. Kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich glaube, ich fand ihn visuell sehr überragend. Aber,
na gut.
Von der einen
aber
sehr, sehr schlimmen Stadt geht's jetzt in die nächste. Offensichtlich hat das mit wilden, verrückten Städten. Aber zu einem viel lustigeren, unterhaltsameren, aber nicht minder beeindruckenden Film. Denn wir haben das Martial Arts Meisterwerk, kann man ja wirklich fast sagen, City of Darkness geguckt. Und ich muss sagen, der Film geht 2 Stunden oder so. Ich saß einfach nur da und ich habe 2 Stunden lang gelacht. Also vor Freude einfach. Es hat mich einfach nur weggeblasen. Wie ging es dir da?
Ja, absolut genauso. Ich dachte am Anfang auch so 2 Stunden für so eine Art von Film funktioniert das. Aber das macht der Film halt total clever, weil diese Walt City, um die es da geht, ja, also nicht Walt Disney, sondern Walt City, also das ist eine Stadt, die es tatsächlich mal gab. Ja. Das war eine chinesische Enklave in Hongkong in den 90ern. Und darum geht's jetzt auch hier in dem Film. In der Stadt herrscht die eine Gang und in einem anderen Viertel herrscht eine andere Gang. Und dazwischen gibt's dann einen Typen, der ja in die Fronten gerät, in diese Stadt flüchtet, wo die andere Gang halt nicht rein darf, weil das anderes Revier ist. Und dann über den Lauf des Films dort eine Familie findet. Und das klingt jetzt irgendwie total abgeschmackt, aber ich finde, das hat total gut funktioniert.
Der also, hat so ein bisschen City of God-Vibes, bloß ohne den Teil, wo die noch jung sind, wenn du weißt, was ich meine.
Das wüsste ich sicherlich, wenn ich
das stimmt, das war ja der eine. Aber Mo, vielleicht, um dich kurz wach zu machen. Du kennst ja City of God und eigentlich ist der Film so, bloß mit überkandidelter Martial Arts Action und ohne diese ganzen, ohne das Kindheitstrauma. Weil er setzt halt dort ein, wo im Prinzip der Protagonist ist schon erwachsen, flüchtet von der einen Gang, kommt dann zu der anderen, denkt, er hat einen Beutel voll Geld dabei, ist aber ein Beutel voll, ist ein Sack voll Drogen, kriegt dann halt selbst auf den Sack und ist dann quasi in diesem Mikrokosmos, es ist schon fast eine Enklave, kann man sagen, ne? In diesem Elendsviertel gefangen und dann siehst du das ja erst aus seiner Perspektive, dass das irgendwie, ne, so habe ich das wahrgenommen, dass das alles, wie ich sage immer, Antagonisten sind und die werden dann aber alle, wie du schon gesagt hast, so in einer Familie mit moralisch fragwürdigen Methoden teilweise schon, kann man auch so sagen, aber du hattest irgendwann so ein, also wir haben die irgendwie alle. Ich hatte irgendwie einen weichen Keks für die alle, um es mal mit Moosworten zu sagen.
Ja. Also ihr macht das schon ein bisschen schmackhaft. Und wenn ich dann lese, spielt im Hongkong der 1980er Jahre. Ja. Ich tue mich aber ein bisschen schwer mit dem asiatischen Kino, weil es oft so over the top ist. Aber der legt es ja dann drauf an, ne?
Ja, das vor allem, es ist halt so geil, ne? Das ist ja eine Hommage an das 90er Jahr oder 80er 90er Jahre Hongkong Action Kino,
ja, alles wo schon halt auch hier einfach mal Film, ja, voll.
Ja, nach 2 Dritteln des Films hat dann auf einmal einer von den Typen übernatürliche Fähigkeiten, wo das kommt einfach aus dem Nichts. Und es wird nicht erklärt und es wird halt auch einfach angenommen von allen. Und du sitzt dann da und denkst so, ja, geil, okay. Ja, machen wir so. Funktioniert. Also, wie Sandro sagt, ich musste auch die ganze Zeit grinsen. Das sind geile Action-Szenen. Das ist ja alles so im chinesischen Wuxia-Film-Stil gedreht. Also, die Kämpfe wirken übernatürlich, fast comicartig, dadurch, dass sie halt so schwerelos durch die Luft gleiten. Also hängen halt oft an irgendwelchen Seilen. Das kennt man ja aus so Kung-Fu-Film aus den 70ern und 80ern, da wurde das oft gemacht oder dann halt auch später bekannt bei Tiger and Dragon, ne? Da wurde das ja auch viel eingesetzt. Sowas sieht man hier oft und ich muss wirklich sagen, diese Stadt, das ist ja wirklich auch einer der Hauptcharaktere eigentlich des Films. Das ist auch das so dreckig, verwinkelt und die haben das auch alles nachgebaut.
Das sind riesengroße Sets, ne?
Der Wahnsinn.
Also, um dir das mal kurz auch so wieder zu spiegeln, Mo, das ist ein wirkliches Epos. Also das, was wir reden hier von keinem kleinen, dreckigen Raid, so, ne? Low Budget. Der natürlich auch großartig ist, aber aus einem ganz anderen Grund. Sondern das hier ist ein wirklich, ein wirkliches Martial Arts Hongkong Action Epos. Ganz viel Pathos ist da drin. Das kann man triefig finden. Ich fand's geil. Und alle Figuren sind überzeichnet und aber auch mega cool und ikonisch auch so, ne? Kowloon Walled City ist, wie Steven schon sagt, ein Charakter. Und auch, wir sehen auch mal, was draußen passiert. Also wir sehen auch manchmal den Blick von draußen. Ich finde das auch so, das CGI war also auch für so eine Art von Film recht gut, muss ich sagen. Es war wirklich, also ich habe ja auch gehört, dass der gut sein soll. Aber das ist ja schon eine andere Art von, also der ist auf jeden Fall viel besser als die meisten Hollywood-Action-Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und da schließe ich Ballerina mit ein, Mo. Gut, das heißt jetzt in deinem Fall nicht so viel, aber in meinem Fall ja schon.
Ja, also da musst du mir schon einen anderen Film geben, weil mit Ballerina ist ein Klo und besser als ein Klo ist natürlich schnell gemacht.
Ich habe dir die gleiche Punktzahl gegeben wie John Wick 4.
Okay.
Ja. Ich musste auf jeden Fall auch sehr grinsen, dass hier Sammo Hung auch mitspielt. Das ist halt auch eine Ikone aus dem frühen Hongkong-Kino, woher ich ihn ehrlich gesagt gar nicht kenne. Aber ich habe vor, ich weiß gar nicht, 20, 25 Jahren habe ich saß ich fesselnd vor dem Fernseher, als auf Vox Martial Law lief. Ich weiß nicht, ob jemand die Serie kennt, wo Sammo Hung so einen etwas übergewichtigen Kung-Fu-Cop gespielt hat. Die Serie war super.
Nee, leider nicht. Klingt gut. Ja, ich glaube, mehr können wir jetzt auch nicht sagen, weil jetzt könnten wir auf die Figuren noch eingehen. Die meisten sind halt relativ sehr geil ausgearbeitete Stereotypen mit vielen, die einfach alle Spaß haben. Aber das ist nicht der Kern, um was es geht. Hier ist wirklich diese Geschichte dieser Stadt und diese unglaublich phänomenalen Fights und das Finale, ey. Boah, Steven, ey, da ich die ganze Zeit, da ich dann so geklatscht und ja, komm, hau ihm jetzt noch eine rein und zack und dann Arm ab und Kopf und weg und alles schön. Mega. Also das ist ein Film, der macht einfach Spaß. Und der nimmt sich auch nicht zu ernst, obwohl es eine ernste Geschichte ist. Finde ich super. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Gibt's jetzt auch, wow, guckt den euch mal alle an. Macht das mal.
Na dann.
Ja, Mo, wenn wir dich jetzt nicht gekriegt haben,
Ruckzuck ist die Fresse, die ist hier wirklich zu nehmen.
Also der einzige Grund, warum ich das noch nicht gesehen habe, ist ja, dass selbst auch das Gurkenorakel bei asiatischen Filmen meistens zurückschreckt. Aber ja, wisst ihr was?
Gut, der sieht aber aus wie ein Hollywood-Blockbuster.
Ich guck den einfach mal.
Genau.
Ich guck den einfach.
Also das Overacting in Good Boy war deutlich schlimmer als das, was man hier bekommt.
Ich fand das
hier
auch gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Es ist ein Hongkong-Film. Also wir sagen immer so gern asiatisches Kino. Man muss das ja klar mal auch geografisch trennen. Das ist der Typ kommt aus Hongkong. Also das hatte ganz andere amerikanische Einflüsse hier. Das ist jetzt kein Bong Joon-ho-Film oder sowas. Das ist auch vom Humor anders. Es ist trotzdem over the top, klar. Aber es ist weitaus mehr Hollywood, als ich dachte. Bloß halt, dass die Kämpfe eben dieses typische Martial Arts haben. Und deswegen, geil. Das ist Kunst. Das ist Kampfchoreokunst hier.
Ach, schön. Also mit diesem Plädoyer, das kann man ja auch nicht besser zusammenfassen, als Sandro das jetzt gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, die Folge ist auf jeden Fall dann doch ein Mammutding geworden. Wir haben uns durchgeboxt hier, ja, wie das der Hauptcharakter bei The City of Darkness gemacht hat. Und von daher, vielen Dank.
Danke auch.
Dass ihr mit am Start wart. Was? Rauch?
Ich sagte danke auch, aber ja, Rauch. Mein Arsch raucht, weil ich schon so lange sitze und es warm ist.
Ja, ist ja gut. Wir brechen jetzt unsere Zelte ab. In diesem Sinne, tschüss, ciao und
goodbye.
Gut. Bleibt. Spoiler. Oh, Alter, eine Doppelrunde haben wir noch nie geschafft. Ohne Zwischenfall.
Ja, total.
Ich würde mal Folgendes sagen. Tschüss, ihr Furzgesichter.
Danke. Weiter.